Also es sind ja ein paar Überlegungen zu der Finanzkrise versprochen. Und damit sich niemand betrogen fühlt, will ich gleich vorweg sagen, was nicht zu erwarten ist. Dann kann man sich ohne Obolus verabschieden, wenn man das erwartet hat. Dass es nicht um Ratschläge geht, wie man aus ihr rauskommt, dürfte gleich klar sein. Es geht aber auch nicht um eine Einschätzung, wie schlimm sie ist, wie lange sie dauern könnte, wann sie aufhört und wen sie noch alles ergreift. Und auch nicht um die Vorstellung von Alternativen, die sich im Kapitalismus Krisen vermeiden ließen. Sondern es geht nur um ein paar Überlegungen zu der Frage, was eigentlich in die Krise geraten ist. Also mit anderen Worten, was Finanzmärkte überhaupt für Veranstaltungen sind. Eine Sache, deren Erläuterung ich mich über die Frage nähern möchte, was da eigentlich gehandelt wird auf diesem Markt. Das wird so ungefähr zwei Drittel oder drei Viertel der Zeit einnehmen, bevor ich dann überhaupt erst denke, es ist sinnvoll, zu der Krise und der Art des Umgangs mit dieser Geschichte was zu sagen. Ihr müsst sowohl, wenn es euch irgendwie zu langwierig vorkommt, wie wenn es euch unverständlich wird, müsst ihr euch gleich irgendwie melden. Weil das soll nicht einfach hier am Interesse völlig vorbeigehen, was ich hier erzähle. Ich will den ersten paar Überlegungen vorstellen, die Leuten, die sich länger mit Marx beschäftigt haben, sicher nicht fremd sind, aber vielleicht auch in dem für solche Leute mal wert sind, dass man sich wieder daran erinnert. Auch die sich noch nicht damit beschäftigt haben, die sollen es hoffentlich verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, sollen sie sich gleich melden. Du sitzt ja auch gleich hier vorne, kannst es ja immer gleich wunderbar machen. Zu der Frage, was ist denn überhaupt der Stoff, was sind denn Finanzmärkte, womit befassen die sich? Kann man ja mal als erstes die schlichte Formel sagen, auf diesem Markt werden Schulden gehandelt. Und diese Schulden haben die Eigentümlichkeit, dass sie für den, bei dem sie gemacht werden, Geld abwerfen. Also Geld verleihen bringt Geld. Und das ist einem jeden ein sehr selbstverständliches Verhältnis, eine Sache, die wahrscheinlich jeder so denkt, das ist doch gar kein Aufhebens wert. Denn das ist doch wohl klar, dass wenn man jemandem Geld leiht, man es irgendwann wiederkriegt und vielleicht noch was dazu. Rechtlich ist die Sache ja auch so einfach und auch gleich in Ordnung. Das ist alles rechtlich vorgeschrieben, dass es auf diese Weise abläuft und dass einer, der dem anderen Geld leiht, ein Recht darauf hat, eben das im versprochenen Zeitraum wiederzukriegen und Zinsen zu kassieren. Der Umstand, dass es rechtlich so eine einwandfreie Sache ist und dass es auch jedem geläufig ist, beantwortet allerdings noch nicht die Frage, was der ökonomische Grund dafür ist, dass das schlichte Herleihen von Geld mehr Geld nach sich zieht. Wo kommt denn das Geld dann eigentlich her? Dadurch, dass es rechtlich vorgeschrieben ist, ist ja noch nicht die Quelle identifiziert. Man kann jetzt natürlich gleich in die Richtung weiterdenken, naja, es gibt mal immer Leute, die brauchen Geld für was auch immer und dann ist es gut, wenn es jemand gibt, der ihnen was leiht. Wenn jemand sowas denken sollte, quasi die Ableitung des Kreditwesens aus der Verlegenheit, dann brauche ich ihn ja hier in Frankfurt bloß an die Größe der Bankentürme zu erinnern, um irgendwie plausibel zu machen, dass auch eine große Summe von Verlegenheiten, also quasi bei Leuten, die aus irgendwelchen Gründen zufällig mal klamm sind, also aus einer noch so großen Ansammlungen eben von Bedarf nach Lügenbüßerei sich nie und nimmer ein Gewerbe entwickeln könnte, das in allen Statistiken über fortgeschrittene kapitalistische Nationen als das größte, zweit- oder spätestens drittgrößte Gewerbe der ganzen Nation rangiert. Wenn in diesem großen Stil mit Schulden, also mit dem Herleihen von Geld, Geld zu verdienen ist, dann ist mal so viel klar, dass die Grundlage dafür ein sehr solides, in dieser Gesellschaft sehr wesentliches, dauerhaftes Bedürfnis ist. Und dieses Bedürfnis, das mag zwar jeder verspüren, der sich mal was kaufen möchte, das er sich nicht leisten kann. Bloß um diese Art des umgedrehten Sparens, man leiht sich Geld, um sich was zu kaufen, was man sich sonst nicht leisten kann, und stottert es hinterher ab. Das wäre auch, selbst wenn man alle Konsumenten, die dieses Bedürfnis verspüren, zusammennimmt, eine sehr schmale, sehr unsichere und sehr lächerliche Basis, um diese gigantischen Banktürme darauf zu errichten. Damit aus hergeliehenem Geld mehr Geld wird, muss zwischen dem Herleihen und dem Zurückzahlen mit Zins, zwischen dem man gibt Geld hin und man kassiert die Tilgung und einen Zins dazu, also muss als Grund dafür, als Quelle dafür, dass eine Geldvermehrung stattfindet, zwischen dem Herleihen und dem Zurückkriegen was Substanzielleres passieren, als dass ein Konsument sich zwischendrin ein Auto kauft und das gekaufte Geld eigentlich für einen Gebrauchswert verbrät. Was dazwischen stattfindet, ist eigentlich auch niemandem ein Geheimnis. Weshalb ich das aber so ausführlich erzähle, da kommen wir nachher noch drauf. Sage ich gleich noch einen Punkt dazu, damit ihr euch nicht gar zu sehr wundert, dass ich so weit aushole. Was dazwischen stattfindet, das ist die Aktion, die man Geschäfte machen in der Marktwirtschaft nennt und die ja auch mit dem Ausgeben von Geld immer anfängt. Um aus Geld mehr Geld zu machen, darf man es nicht behalten, sondern da muss man es ausgeben, aber für was Gescheites, nicht dafür, dass man was vom Leben hat, sondern dafür, dass man sich was Gescheites dafür kauft, nämlich Produktionsmittel, mit denen man was anstellen kann. Und jetzt Produktionsmittel im weitesten Sinne, ihr braucht jetzt nicht an irgendwelche besonderen Fabriken zu kennen. Das Produktionsmittel kann auch im Ernstfall eine kleine Kneipe sein, in der man seine Dienste anbietet. Auf alle Fälle muss das Geld, das man ausgibt, produktiv verausgabt werden, in dem Sinn, dass man was herstellt, eine Ware oder einen Dienst oder was auch immer, mit dessen Verkauf man mehr Geld erlöst, als man vorher reingesteckt hat. So simpel läuft die Logik des Geschäfts. Das ist die Art und Weise, wie man richtig nachverfolgen kann, wie wird denn aus dem Ausgeben von Geld mehr Geld. Nicht von selbst, sondern dadurch, dass zwischendrin was produziert wird. Was auch immer. Jedenfalls etwas, das hinterher Absatz findet. Und was hinterher mehr Geld einbringt, als vorher in die Fabrikation von einer Ware oder von einem Dienst reingesteckt worden ist. Jetzt werdet ihr nicht erwarten, dass ich die elementaren Weisheiten der klassischen politischen Ökonomie und von Marx hier auspacke und euch erzähle, worauf die Produktion von Geld letztlich dann innerhalb dieses Prozesses beruht. Ich sage jetzt das einfach mal so quasi als telegrafische Mitteilung, dass es da schon schwer auf die Arbeit ankommt und dass die mehr an verkäuflichen Gütern, an Werten schafft, als sie selber kostet. Aber dieses Thema der Arbeit, da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, das lassen wir jetzt erstmal so auf sich beruhen. Auf alle Fälle wird da was produziert. Und es wird eine Sache produziert, die die Bestimmung hat, zu Geld zu werden. Auf die Art wird zwischendrin in dem, was man in der Marktwirtschaft Produktionsprozess nennt, Geld produziert. Über das, was man in diesen Produktionsprozess hineinsteckt, hinaus. Und das ist die wirkliche und substanzielle Quelle dafür, dass durchs Hergeben von Geld unter dem Namen Zins Geld verdient werden kann. Damit ist jetzt mal für unsere Bedürfnisse, denke ich, die Frage, was ist denn die Quelle für diesen Geschäftszweig, der sich eher selber inzwischen glatt als eine eigenständige Industrie bezeichnet. Was ist denn die Quelle davon? Zur Hälfte beantwortet. Nämlich, damit wird das produktive Verwenden von Geld quasi eingerahmt. Zu diesem produktiven Verwenden von Geld, da kann man auch dazu sagen, da wird aus einer Geldsumme Kapital. Und aus einer Geldsumme wird Kapital dadurch, dass sie eben produktiv verwendet wird. Beim Geldkapital, das diesen Prozess gewissermaßen einrahmt, da ist eine Bedingung, eine Voraussetzung, ein Mittel dafür, dass es mehr wird, dass es eben einen solchen Prozess einräumt. Und wie gesagt, das ist die erste Hälfte der Antwort auf die Frage nach der Quelle. Es fehlt aber noch das Zweite, nämlich damit Geldbesitzer, Banken, die über Geld verfügen, eben Leihkapitalgeber, sich auf diese Weise bereichern können, müssen sie nicht nur bereit sein, einen solchen Produktionsprozess vorzufinanzieren und hinterher aus dessen Früchten sich zu bedienen, sondern, es ist arschklar, es muss auf der anderen Seite auch ein genauso substanzielles Bedürfnis danach geben, von denen, die solche Geschäfte anzetteln. Nicht nur gelegentlich, sondern quasi immerzu für ihre ganze Geschäftstätigkeit mehr Geld zu benutzen, als sie selber haben. Weil wenn das bloß zufällig wäre, an sich treiben die Unternehmer das, was sie wollen und jeder kommt zurecht und nur ab und zu fehlt mal jemandem ein bisschen was, wäre schon wieder eine blöde Geschäftsgrundlage für eine große Bank. Da könnte der Untergrund von Frankfurt noch so solide sein, aber solche großen Türme könnte man nicht darauf bauen. Es ist also verlangt, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft oder klar macht, es muss ein ganz substanzielles, dauerhaftes Bedürfnis der Geschäftswelt geben und mit Geschäftswelt meine ich jetzt erstmal die, die mit dem Geld was Produktives anfangen, die Geld wirklich Punkt für Punkt in Kapital verwandeln, also einen Produktionsprozess arrangieren, an dessen Ende Geld geschaffen worden ist, Geld verdient worden ist, zusätzliches, eine Ware hergestellt worden ist, die zusätzliches Geld einspielt, also zusätzlich im Verhältnis zu dem, was man reingesteckt hat. Es muss da das Bedürfnis geben, immerzu mehr Geld anzuwenden, als man hat. Um auch daran mal zu erinnern, das ist, damit man diesen ganzen, damit man mal die Basis dieses ganzen Systems sich meinetwegen mal wieder klar macht, ist an die zwei Bedürfnisse zu erinnern, die da einschlägig sind. Das eine ist das Bedürfnis derer, die ein solches Geschäft zu vollführen haben, danach, dass das dauerhaft läuft und sie möglichst alles, was sie nun mal für dieses Geschäft erübrigen können und dann Geld zu Kapital verwandeln möchten, dass das immer seinen Dienst tut in diesem Geschäft. Weil das ist ja vom Standpunkt einer solchen Geschäftemacherei ziemlich blöd, dass man eine wunderbare Ware produziert haben kann und dann ist man mit ihr fertig und denkt, jetzt ist das Werk getan. Und dann muss man ewig warten, bis mal einer vorbeischaut, der das Ding abholt. Eine Ware produzieren, das ist die erste Sache und dann hat eigentlich der Geschäftsmann seinen Dienst getan. Oder eine Ware kaufen, um sie weiter zu verkaufen, dann hat der Kaufmann das seine getan. Dann legt er sie aus und dann hat er das Drangsal, er muss warten, dass ihm die einer abkauft. Das kommt hinter der Produktionsperiode, in die der Mensch sein Kapital investiert, sein Geld als Kapital investiert hat, die Verkaufsperiode. Das Ganze ist eine Umschlagsperiode von einer Dauer, die beim Produzieren noch gar nicht absehbar ist. Man kann einen Plan machen, wann man mit dem Produzieren fertig ist, aber wann man das Ding dann verkauft hat, das ist eine offene Frage. Und um das Geschäft weiterlaufen zu lassen, muss man das, was man in die erste Abteilung Warenproduktion gesteckt hat, quasi jetzt neu zur Verfügung haben, damit man weiter sein Geschäft betreiben kann und man hat das Geld, was man eigentlich ja schon in Form dieser Ware produziert hat, man hat es noch gar nicht verdient. Das ist das Problem des Umschlags, der Umschlagsgeschwindigkeit, wie schnell das Verkaufen vonstatten geht. Und dem liegt zugrunde die Kontinuität des Prozesses des Geldverdienens. Dass man mit dem Geld, das man investiert hat, nicht am Ende ist und man hat das Ding noch gar nicht verkauft und noch gar nicht das Geld wiedererhalten, mit dem man das Geschäft fortführen kann. Also das ist viel Gerede um das Problem des Kapitalumschlags. Und da sind schon vor den Banken die Kaufleute selber, die das betreiben, auf die schlaue Idee gekommen, machen wir es doch einfach so. Wer die Ware produziert hat und sie an einen Händler abgeliefert hat, der kriegt schon mal einen Gutschein, dass er sie abgeliefert hat. Der kriegt eine Bescheinigung. Der Händler geht davon aus, in 3 Wochen hat er das Ding verkauft, so lange gibt er sich Zeit. Er verspricht in 3 Wochen zu zahlen. Diesen Gutschein, Zahlung in 3 Wochen, kriegt der die Ware abgeliefert hat. Und der, das ist jetzt das Entscheidende, kann mit diesem Gutschein zu seinem eigenen Händler gehen, mit dem er seine Produktionsmittel abkauft, also im Falle eines Kneipenwirts zu seinem Bierverlag, und dem mit diesem Schein kommen und sagen, die nächste Runde wird geordert, hier hast du meinen Gutschein, der mir das abgekauft hat, meine Bierleichen, der zahlt in 3 Wochen und da kannst du dich gerade so gut drauf verlassen wie ich. Gib mir dein Bier, ich gebe dir den Schein und das Geschäft läuft weiter. Diesen Gutschein nennt man Wechsel, deswegen, weil er auf diese erratische Art die Hände wechselt, also von einem Inhaber zum nächsten übergeht. Es gibt einen Haufen rechtliche Vorschriften darüber, die ihr euch bei der Schufa erklären lassen könnt, wenn ihr selber mal so ein Geschäft vorhabt. Und das Problem des Kapitalumschlags ist durch diese Art von kommerziellem Kredit bewältigt. Natürlich hat dieser kommerzielle Kredit einen gewissen Haken, weil der diesen Zettel dann kriegt, nie so genau weiß, ob der den ursprünglich mal unterschrieben hat, nach dem Motto, in 3 Wochen wird gezahlt, eine ehrliche Haut oder ein Scharlatan ist. Und selbst wenn er ein ehrlicher Scharlatan ist, ist noch nicht ganz klar, ob er das auch wirklich schafft, geschweige denn in den 3 Wochen. Deswegen ist die Übernahme eines solchen Wechsels zwar von Staats wegen mit allen möglichen Vorschriften, strengen Vorschriften umkleidet, aber die strengste Vorschrift nützt ja nichts, wenn nichts zu holen ist. Also der einen solchen Wechsel empfängt, hat zwar was in der Hand, kann auch probieren seinerseits diesen Zettel weiterzureichen. Das kann dann ja immer weitergehen. Dann kann der Bierverlag an den Bierbrauer und der Bierbrauer an den Hopfenmeister und der Hopfenanbauer an seinen Gifthändler und der Gifthändler wieder an die chemische Fabrik. Alles das immer weiterreichen. Bloß bei jedem stellt sich von neuem die Frage, ist der die Bierleichen abholt, auch wirklich zahlungsfähig in 3 Wochen? In dieser Notsituation, und das ist eine dauerhafte Sache, da merkt man schon, das ist bei jedem Geschäft, sobald ein Umschlag mit Kapital angezettelt wird, sobald eine Geldsumme sich in mehr Geld verwandeln soll, dadurch, dass richtig die Ochsentour des Produzierens und Verkaufens durchgemacht wird. Immer entsteht dieses Problem des Kapitalumschlags. Immerzu wird das Institut des Wechsels, also der vorfristigen Zahlung mit einem Zahlungsversprechen, in Anspruch genommen. Und immer entsteht von neuem das Problem, was ist mein Wechsel eigentlich wert? Und kann ich ihn wirklich frei verwenden, so wie ich es möchte, als Zahlungsmittel? Die Verwandlung des Wechsels, die Verwendung eines Zahlungsversprechens als Zahlungsmittel ist die erste Einstiegsdroge fürs Bankkapital. Weil die Banken sich gerne bereit erklären, diese Wechsel entgegenzunehmen, für den, der sie ihnen abliefert, Geld hinzulegen, also für den das Geschäft abzuschließen, dann hat er endlich mal wirklich richtiges Geld in den Fingern. Natürlich macht die Bank das nicht aus Freundlichkeit, sondern sie zweigt sich von dem versprochenen Ertrag was ab. sie zieht sich das ab und damit das Abziehen besser klingt, drückt sie es auf französisierten Lateinisch aus und nennt es Discount. Das ist nicht der Discountladen wie Aldi, sondern das ist das Diskontieren des Wechsels, Diskontieren, Abziehen von der versprochenen Summe etwas einbehalten. Und zwar nicht irgendwie einen willkürlichen Betrag, sondern, Banken sind ja redliche Figuren, einen festgelegten Prozentsatz. Das ist der sogenannte Diskontsatz, den die Banken für das Hereinnehmen von Wechseln berechnen. Dadurch macht sich die Bank zum Gläubiger des Wechselschuldners und löst den, der den Wechsel genommen hat, aus. Das ist die eine Quelle, und zwar eine nie versiegende Quelle des Bankleihgeschäfts, eine Sorte von Geschäft, deren Begriff so zu bestimmen wäre, da wird ein schon produzierter Wert, eine fertige Ware, die schon ihr Geld wert ist, also auch das die Summe Geldes enthält, um die das Geld, wenn es als Kapital verausgabt wird und zum Kapital wird, wachsen soll. Profit nennt man das ganz schlicht. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Es wird eine Ware, die diesen Profit bereits in sich enthält und die quasi bloß noch verkauft werden soll, vorfristig quasi in Geld verkauft, nämlich in wirkliches Geld verwandelt. Da ist das Kreditieren, also das Geldverleihen der Banken dazu da, einen Wert, den es schon gibt, früher als es der Markt sonst täte, in Geld zu verwandeln, für den, der das Geld braucht. Gegen Zins. Die andere, genauso gewichtige und in ihrem Umfang mindestens genauso große Abteilung des Bankgeschäfts, geht auf ein anderes Problem der Geschäftemacherei ein. Nämlich, wer ein Geschäft anzettelt, muss erstmal ein Geld haben, damit es in die Gänge kommt. Schon da hapert es bei den meisten. Kriegt man ja manchmal erzählt von denen, die irgendeine geniale Idee bei der Herstellung von, wie nennt man die Dinger beim Internet, wo man sowas vorzeigen kann, so ein Fenster. Eine Website. Also, jemand hat eine ganz geniale Idee, wie man eine Website konstruiert, aber er hat kein Geld, das den Leuten zu verkaufen, also denen zu erklären, dass er das hat und sie bei ihm das bitte bestellen sollen. Er braucht Geld, das er nicht hat. Das ist quasi die simpelste Form eines Geschäftemachers, der mit seinem Geld mehr Geld verdienen kann. Außerdem hat er noch eine Geschäftsidee, aber es mangelt an Masse. Es ist aber nur so ein untergeordnetes Problem, bei dem eine Bank sich überlegt, ob sie so einem Heini dann wirklich was geben soll. Das gibt es gerade so gut auf allergrößter Stufenleiter. Und da wird das Drangsal noch viel größer. Wenn nämlich eine Firma wie General Motors meint, sie setzt nicht mehr so viel ab, wie sie eigentlich in ihren Plänen vorgesehen hat, dann ist noch für den größten Unternehmer eines klar, er leidet unter der Konkurrenz. Andere bieten die Ware, mit der sie gegen ihn konkurrieren, in besserer Ausführung, mit schönerer Reklame, vielleicht sogar billiger als er selber an. Sein Geschäft taugt in der Konkurrenz gegen seinesgleichen. Und das gibt es vom kleinsten bis zum größten Unternehmen. Immerzu als dauerndes Problem. Sie taugt zu wenig. Oder wenn sie was taugt, dann möchte man das auf Zukunft sicherstellen, dass sie auch weiterhin als Konkurrenzmittel taugt. Man muss immerzu dran rumbasteln, das Publikum betören, die Ware billiger machen, ihr neue Attribute hinzufügen, die den Verkaufswert steigern. Und was braucht es dafür? Immerzu ein und dasselbe, nämlich mehr Kapital, als man schon verdient hat. Klar, oftmals kommen große Geschäfte auch damit aus, dass sie bloß das investieren, was sie schon verdient haben. Manchmal haben sie auch verdammt viel übrig und wissen gar nicht, wohin damit, weil in ihrem Geschäft was zu investieren, das lohnt sich vielleicht gar nicht mehr. Bloß mal das Prinzip ins Auge gefasst, kapitalistische Unternehmen konkurrieren untereinander, dann haben sie dauernd das Problem, dass um in der Konkurrenz sich durchzusetzen, eins nötig ist, nämlich zu wachsen. Der dumme Spruch dazu heißt, Stillstand ist Rückschritt. Und wer nicht wächst, der hat in der Konkurrenz schon ziemlich verloren. Bloß, wo kommen die Mittel fürs Wachsen her? Schon wieder steht die Bank zu Diensten und man hat hier eine Geschäftsgrundlage für das Bankgeschäft, die in dem kleinen, aber bemerkenswerten Paradox ihre Grundlage hat. Das Mittel fürs Kapital zu wachsen besteht in Größe. Ich will jetzt zu dieser tragischen Komplikation nicht groß was sagen. Das ist ja das Leiden aller Zwerge, dass zum Wachsen eigentlich das nötig wäre, was sie gerade noch nicht haben. Aber auch dafür gibt es eben ein Hilfsmittel. Das Geld, das die Bank verleiht, macht dem Geschäftemacher die Größe schon heute zugänglich, die er unter Einsatz dieser Größe erst in Zukunft erreichen will. Das ist die zweite, dauerhafte, solide Grundlage fürs Bankgeschäft, weshalb Schulden und oder Kredit vergeben, von der anderen Seite her gesprochen, so eine sichere Bank dafür ist, dass hergegebenes Geld schlicht dadurch, dass die Bank es hergibt, auf eine gewisse Zeit, mehr Geld einspielt. Das Bankgeschäft beruht darauf, dass es ein elementares Bedürfnis der normalen Geschäftemacherei quasi vorne und hinten einrahmt, das Geschäft anstößt oder überhaupt erst ermöglicht oder fördert und von den Früchten des geförderten und gewachsenen Geschäfts was abzahlt. Man kann sich jetzt natürlich fragen, wie die Banken sowas hinkriegen, aufgrund wovon sie das eigentlich machen können. Dazu will ich eigentlich nur die kurze Bemerkung machen, dass die es ja immerhin mittlerweile geschafft haben, den gesamten Zahlungsverkehr einer aufgeklärten modernen Gesellschaft in ihre Finger zu kriegen. Quasi alle Zahlungsströme in der Gesellschaft selber zu verwalten. Bis hinunter zum Hartz-IV-Empfänger braucht jeder sein Girokonto, auf das das Arbeitsamt oder die Arbeitsagentur oder wer auch immer die Stütze überweist. Das geht ja nicht mal das. Na gut, die Bettler kriegen es noch bar, aber sonst geht es ja alles über Buchungen, über das Girokonto. Und das ist der Endpunkt dessen, was ja auf einfacherer Stufenleiter schon vor Jahrhunderten angefangen hat. Die Banken wickeln für die Geschäftswelt und für das gesamte Publikum der Geschäftswelt, für die ganze große Gemeinde der Konsumenten, den fälligen Zahlungsverkehr ab. Sie nehmen das Geld der Gesellschaft entgegen, und zwar im Ursprung gewissermaßen treuhänderisch. Sie sammeln das Geld und wickeln die Zahlungen zwischen allen, die einander was zu bezahlen haben, ab. Da braucht sich dann der, der das Geld bei Ihnen abgeliefert hat, um gar nichts weiter zu kümmern, als dass er seiner Bank die Anweisung gibt, sie soll zahlen, und dass sein Konto irgendwie gedeckt ist. Das ist aber der erste und quasi längst ins Zeitalter der Dinosaurier zurückgeschobene Anfangsgrund dessen, worauf die Fähigkeit der Banken zu dieser Sorte Leihgeschäft, die ich vorher charakterisiert habe, beruht. Sie verfügen über das Geld der Gesellschaft. Mit längst in die Vorvergangenheit zurückgedrängt, meine ich Folgendes. Die Banken haben sich von Anfang an eigentlich nicht damit begnügt, Treuhänder fremden Geldes zu sein. Sondern wenn jemand ihnen schon sein Geld anvertraut, damit die Bank für ihn die Zahlungen erledigt, dann sagt die Bank natürlich, okay, wird gemacht. Aber das Geld, das sie da entgegengenommen hat, ist natürlich viel zu schade, um es irgendwo liegen zu lassen. Die Bank weiß ja, was man mit Geld machen kann, damit mehr draus wird, nämlich es verleihen. Also nimmt sie sich die Freiheit, das Geld, das man ihr anvertraut, herzunehmen und damit Leihgeschäfte zu veranstalten. Jetzt denkt man natürlich, ja, und was ist, wenn jetzt der Kontobesitzer was zahlen will? Wo nimmt die Bank dann das Geld her, wenn sie es schon verliehen hat? Ihr könnt ja mal eure Bank fragen, wo sie das Geld hingetan hat, was ihr aufs Konto eingezahlt habt. Sie soll euch mal den 100-Euro-Schein zeigen. Irgendeinen 100-Euro-Schein werden sie euch schon vorzeigen. Eins ist bloß sicher, das Geld, was ihr da eingezahlt habt oder was euer Arbeitgeber aufs Konto überwiesen hat, das ist für die Bank der Stoff, mit dem sie ihre Leihgeschäfte bewerkstelligt. Die Zahlungen, die Zahlungsanweisungen, die dann einlaufen, zahl bitte schön meine Miete von meinem Konto und dies und jenes wird abgebucht und am Ende sogar 30 Euro für einen Friseur, wenn man einen billigen gefunden hat. Und die Benzinrechnung, alles soll abgebucht werden und da stellt sich die Bank auf den Standpunkt, das ist im Grunde kein Problem, weil erstens das, was an der einen Ecke weggezahlt wird, das fließt ja bei dem, der das Geld kriegt, dann wieder auf ein Konto drauf. Das ganze Problem, man muss für Zahlungen gerade stehen, wo man das zugrunde liegende Geld eigentlich schon weiter, ganz anders weiterverwendet hat. Das ist für die Bank mehr oder weniger ein Problem, wie jongliert sie mit Abfluss und Zufluss von Zahlungen. Natürlich ist es so, wenn sie dieses ganze Geld verliehen hat, und dann kommen auf einmal Zahlungen auf sie zu, also einfach das Geld so einfach verdoppeln, das schafft natürlich die beste Bank nicht. Aber die Kunststücke, die sie da anwendet, sind eben die, die man so nennt, die Kunst des Saldenausgleichs, der Liquiditätsbewirtschaftung, des Herumschiebens von Buchungsziffern innerhalb einer Bank. Wenn der, an den die Zahlung erfolgt, bei derselben Bank ein Konto hat, muss wirklich bloß eine Buchung von einem Konto aufs andere erfolgen und es merkt gar niemand, dass das Geld, das da fließt, eigentlich gar nicht da, sondern längst verliehen ist. Über diese Kunst, das eingelegte Geld als Stoff für Leihgeschäfte zu verwenden, ändert sich natürlich in einer entscheidenden Hinsicht der Status der Bank. Ab dann ist sie nämlich nicht einfach mehr Treuhänder der anvertrauten Gelder, sondern aus ihrem Treuhänderverhältnis. Ihr gebt mir das Geld und ich wickle eure Zahlungen dafür ab und zweige mir vielleicht noch eine winzig kleine Gebühr ab. Aus dem wird ein Schuldenverhältnis, das die Bank zu ihren Geldeinlegern eingeht. Es ist nicht mehr einfach das Versprechen, ich habe euer Geld aufbewahrt, sondern das Geld, das man der Bank anvertraut, wird vom Standpunkt der Bank eine Schuld, die sie bei dem Geldeinleger hat. Also, die Bank wird in gewisser Weise mit ihrer Geldeinsammelaktion zum universellen Schuldner ihres Publikums. Aber das betrifft gewissermaßen nur den Status, den sie denen gegenüber hat. Das, was bisher Depositum oder Geldeinlage hieß, das bekommt jetzt den Charakter einer Forderung, die der Geldeinleger der Bank gegenüber hat. Und die Bank selber besitzt aufgrund dieses Rechtsverhältnisses. Sie ist Schuldner ihrer Geldeinleger. Sie muss denen gewissermaßen Rückzahlung für jeden Moment versprechen. Sie muss die selber mit einem Zahlungsversprechen bedienen. Dadurch gewinnt die Bank die Freiheit, das eingelegte Geld selber als Leihkapital in dem eben beschriebenen Sinn zu verwenden. Da gibt es einen Haufen rechtliche Vorschriften darüber, wie das nun wieder geht. Da gibt es zum Beispiel die goldene Regel, wenn jemand sein Geld bei der Bank einfach so einzahlt, dann darf die Bank das nicht alles als Leihkapital, also für ihre Kreditgeschäfte verwenden, sondern da muss sie irgendeinen Prozentsatz, den das Statistische Bundesamt ermittelt hat, als Bargeldreserve behalten. Sie muss gewissermaßen einen Reservefonds aus jeder Geldeinlage abzweigen, einen Reservefonds, den sie nicht verleihen darf und der dafür gut ist, dann, wenn dann doch mal Zahlungen auf sie zukommen und das ist mit Umbuchen nicht zu erledigen, dass sie dann auf Geld zurückgreifen kann, eben auf den Prozentsatz ihrer Einlagen, den sie sich aufbewahrt hat. Es gibt dann noch die extra Vorschrift, nicht nur bei der Bank selber so eine Bargeldreserve zu halten, sondern auch bei der Nationalbank so etwas, eine Mindestreserve zu unterhalten, dass man sich von da aus gewissermaßen immer einen Reservevorrat an Geld abholen kann. Das ist auch sehr nötig, so eine Vorschrift, weil eins ist ja klar, die Bank leidet unter jedem Euro, den sie zwar deponiert gekriegt hat, für den sie quasi als Schuldner firmiert und den sie nicht weiter verleihen kann. Das entgeht ihr ja ein Geschäft. Deswegen versucht sie, diese Bargeldreserve möglichst gering zu halten, was natürlich so seine Risiken hat, wenn sich dann doch mal Zahlungen akkumulieren. Aber gut, ich will auf was anderes raus, nämlich was die Bankenwelt damit eigentlich geleistet hat. Der technische Aspekt dieser Leistung besteht darin, das Geld, wo der schlichte Kontobesitzer denkt, das ist sein Guthaben bei der Bank, das ist seine Forderung und damit kann er zahlen. Die Schecks, die er ausschreibt, die Überweisungen, die man unterschreibt, das, was man mit der Kreditkarte aus irgendwelchen Mauern rausholen kann oder womit man irgendwelche gutgläubigen Kassiererinnen bedienen kann. Die stecken die Karte in eine Maschine und schon darf man die Ware mitnehmen, das ist kein Ladendieb mehr. Alles das, was da verbucht wird, ist, denkt der Kunde, ein Zeichen für das Geld, das er hat. Ein Geldzeichen. Der Ausdruck kommt bei Marx in K1 sehr früh vor, also das nur für die, die das demnächst jetzt hier dann mal studieren wollen. Die Wahrheit ist das nicht. Denn das ist ein Zeichen, ne? Auch so ein Buchungsausdruck, der ist ja gewissermaßen ein Zeichen. Der Buchungsvorgang, der bezeichnet ja eine Geldtransaktion. Das sind lauter Zeichen für Transaktionen. Ein Scheck, da kann man, hat man noch einen Zettel in der Hand, da steht was drauf. Aber, das weiß man ja im Internetzeitalter, dass so ein Flimmerbild auf dem Bildschirm auch ein Zeichen für was ist. Das sind alles Zeichen, aber jetzt eigentlich genau genommen gar nicht mehr für das Geld, das man der Bank anvertraut hat, sondern es ist ein Zeichen dafür, für das Geld, das man der Bank anvertraut hat und das die weiter verliehen hat. Es ist genau genommen ein Zeichen für den Kredit, den die Bank einerseits vergeben hat und für den sie andererseits ihren Depositeuren gegenüber gerade steht. Nämlich sie hat denen ja versprochen, ich zahle euch aus. Diese ganzen Geld, was ursprünglich erstmal ein Geldzeichen ist und auch nach wie vor wie ein Geldzeichen aussieht, und am Ende kann man sich sogar einen Schein, so einen Geldschein dafür holen, das ist genau genommen ein Zeichen für von der Bank weiterverliehenes Geld, also ein Kreditzeichen. Das ist aber nur die relativ langweilige technische Seite. Zu einem gewichtigeren ökonomischen Fortschritt oder Übergang, den die Bankenwelt mit dieser Art der Kreditvergabe zustande bringt. Und der heißt so: Mit ihrer Geschäftstätigkeit verwandeln die Banken nicht nur hier und da eine gewisse Geldsumme in Kapital, indem wir sie es verleihen, sondern sie verwandeln auf ihre Art der Geldverwaltung und der Kreditwirtschaft, die sich darüber aufbaut, verwandeln sie im Prinzip alles Geld, was in dieser Gesellschaft verdient wird. Also jede Summe, die den Wert einer Ware oder einer Dienstleistung realisiert. Jeden solchen abstrakten Reichtum, abstrakt heißt nur, der Wert einer Dienstleistung oder Ware wird in Geld ausgedrückt und bezahlt und firmiert irgendwo auf einem Konto oder am Ende sogar als eine Summe von Geldscheinen. Jede Geldsumme, die auf die Art in der Gesellschaft zustande kommt und irgendwo rumliegt unter der Obhut der Bank, ist Kapital. Nämlich, das braucht, das ist gewissermaßen die Leistung der Bank. Man braucht mit dem Geld gar nicht erst großartig was anzuzetteln. Man braucht mit dem Geld gar nicht erst ein Geschäft zu eröffnen, was zu produzieren, Leute ausbeuten, diese mühselige Arbeit, ewig muss man Leute ausbeuten, dann ist eine Ware am Ende da, dann muss man die noch verkaufen, man muss Kunden übers Ohr hauen, schließlich hat man das Geld in Kapital verwandelt, weil hinterher mehr rausschaut. Diese Ochsentour braucht einer, der Geld hat, überhaupt nicht mehr zu machen. Jede Geldsumme garantiert die Bank, ist schon dadurch, dass sie Geldsumme ist, Kapital. Die Bank macht schon das Nötige, sie verleiht es, sie kassiert den Zins. Die ganze, sag ich nochmal das blöde Wort, Ochsentour der Geldvermehrung zwischendrin, es wird mehr Wert geschaffen als vorher und der wird in Geld verwandelt, die kürzt sich glatt raus. Vom Standpunkt der Bank kriegt jedes, oder durch diese Leistung der Bank kriegt jede Geldsumme, die es in der Gesellschaft gibt, einen neuen Gebrauchswert. Was ist denn der Gebrauchswert von Geld? Da denkt man erstmal schlicht, dass man sich was kaufen kann. Ist schon absurd genug, dass man die Macht über die Güter der Gesellschaft durch ein Ding bekommt, das man in der Hand hat. Da macht der Marx viel Worte drum und jedes Wort ist Gold wert, weil da macht er schön klar, es ist eigentlich ein Verhältnis der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und einer Art und Weise, wie die Gesellschaft sich erhält. Wenn über den Markt Waren produziert und verkauft werden. Aber die Absurdität besteht darin, dass dieses Verhältnis der Arbeitsteilung festgemacht wird am Besitz eines Gegenstandes und das ist das Geld. Und dieses Geld, das ist keine Urkunde über eine geglückte Arbeitsteilung, sondern es ist ein Stück Macht. Ein Stück Zugriffsmacht auf Güter zu dem Wert, den das Geld repräsentiert. Steht sogar der Staat dahinter. Wenn du 3,50 Mark hast, muss der Dönerfabrikant dir seins rausrücken. Du hast Macht über den sein Gammelfleisch. Das ist, denkt man, der ursprüngliche Gebrauchswert des Geldes. Es taugt, um auf Güter zuzugreifen. Da sagt der Marx, das ist schon absurd genug, das erinnert ja glatt an unerweckte Völker im tiefen Busch, die an einen Fetisch glauben. Die denken, wenn sie so eine Holzlatte verehren, dann gewinnen sie den nächsten Krieg. Aber wenn man denkt, diese Absurdität, die wäre nur im tiefsten Busch zu Hause, hat man sich schwer geschnitten, in der fortgeschrittenen bürgerlichen, marktwirtschaftlichen Gesellschaft ist es noch viel schlimmer. Da wird nicht bloß an das Ding geglaubt. Dafür gibt es sogar auch extra Balken in deutschen Kirchen, wo man dran glauben kann und dann denken, die helfen was. Sondern es ist noch viel schlimmer, das Ding, was man da in Form von Geld in der Hand hat, am Ende ist es sogar bloß ein elektronischer Buchungsakt. Dieses Ding gibt Macht über die Güter dieser Gesellschaft, über die Arbeit, die einer geleistet hat und die in dem Ding drinsteckt. Es ist das Kommandomittel über gesellschaftlichen Reichtum und seine Produzenten. Man kann sogar Arbeitskräfte damit kaufen. Aber diese Art von Fetisch ist gewissermaßen nur die unterste und rudimentärste Art von Gebrauchswert des Geldes. Wenn das Ganze mal in die Gänge gekommen ist, eine Marktwirtschaft funktioniert und ein Bankwesen sich darüber aufgetan hat, dann kriegt Geld noch einen ganz anderen Gebrauchswert. Dann hat nämlich jede Summe Geldes den Gebrauchswert, mehr zu werden. Und diesen Gebrauchswert kann man als Geschäftsmann kaufen. Der Geschäftsmann kauft sich eine Geldsumme. Was ist denn das für eine Absurdität? Eine Geldsumme kaufen. Da denkt man erst, dann legt man doch bloß die Geldsumme hin, die man kriegt. Nein. Der Gebrauchswert des Geldes, der besteht darin, dass aus dieser Geldsumme mehr zu machen ist. Deswegen besteht der Preis einer Geldsumme auch im Zins. Darin, dass man für den Gebrauchswert, daraus wird mehr, was hinlegt, eine Summe. Diese Summe heißt der Zins. Und dann kriegt man die Geldsumme, die dann mehr wird, zur Verfügung gestellt, nutzt ihren Gebrauchswert aus, bis mehr draus geworden ist, dann gibt man diese Summe wieder zurück, weil sie hat ja ihren Dienst getan. Man hat damit was verdient und bezahlt daraus den Gebrauchswert des Geldes. Das ist vielleicht mal zur Erinnerung für die, die sich das schon x-mal so, also bei Marx gelesen haben und sollen es vielleicht mal zum Durchschauen von diesem ganzen Zeug wert, sich das mal klar zu machen. Die gesellschaftliche Leistung des Bankkapitals besteht in der Schaffung eines neuen Gebrauchswerts des Geldes. Ich hätte das auch ganz einfach euch darüber plausibel machen können, dass man ja sogar in U-Bahnhöfen bisweilen auf Plakate stößt, in denen eine Sparkasse einem verspricht, während sie hier mehr oder weniger vergeblich auf ihre nächste Bahn warten, arbeitet bei uns ihr Geld. Was ist denn damit gemeint mit dieser Metapher, das Geld arbeitet? Eben genau das, was ich jetzt gesagt habe. Sobald man einer Bank, einer Sparkasse oder sonst wem, der als Leihkapitalist unterwegs ist, sein Geld anvertraut, übernimmt der sogar schon an der Stelle die Gewähr dafür, dass diese Geldsumme als Kapital fungiert, dass sie einen Zusatz ausspuckt, herbeibringt und ausspuckt. Sogar dem, der wirklich bloß das Geld aufs Sparkonto tut, sogar dem verspricht die Bank, auch aus deinen ersparten Moneten mache ich mehr, als es vorher war. Sie verspricht und macht wahr, dass aus der ihr veranstalteten Geldsumme für den, der es ihr anvertraut hat, Kapital wird, Geldkapital. Und das beruht natürlich darauf, dass jede Summe, die sie selber in die Finger kriegt, in ihren Händen als Geldkapital fungiert, nämlich einen Zusatz in Form von Zins hervorbringt. Das ist das eine, was ich zu der allgemeinen Leistung dieser ersten Abteilung des Bankgeschäfts sagen will. Ich will noch auf zwei damit verbundene gesellschaftliche Verhältnisse aufmerksam machen. Das eine ist, auf die Art und Weise wird sowas wie das gesellschaftliche Kapital in gewisser Weise zur Realität. Man kann ja als statistisches Bundesamt oder sowas versuchen, das Kapital, das, also alle Geldsummen, die hierzulande kapitalistisch angewendet werden, zusammenzuzählen, und dann hat man irgendwann eine gigantische Summe und sagt, das ist das gesellschaftliche Kapital. Aber das ist dann nur eine Summe, zusammengezählt aus untereinander konkurrierenden Firmen. Wenn aber Banken von jedem, der Geld übrig hat, sogar von jedem, der Zahlungen zu leisten hat, Geld einsammeln, auch von allen Kapitalisten, sei es die Zahlungen abzuwickeln haben und ihre Konten bei der Hausbank unterhalten, sei es erst recht welche, die was übrig haben und der Bank hinlegen und dafür selber Zinsen kassieren. Die Bank versammelt alles Kapital dieser Gesellschaft bei sich, was so übrig ist, was nicht gerade im Produktionsprozess engagiert ist. Das ist ja ihre große Leistung. Alles, was außerhalb des Produktionsprozesses an Geldwert irgendwie unterwegs ist, das versammelt die Bankenwelt bei sich, und mit ihrem Leihgeschäft macht es sie im Prinzip jedem, der es braucht, zugänglich. Das ist die Sorte Sozialismus, die im Kapitalismus praktisch wahr wird. Das ist die Vergesellschaftung des gesellschaftlichen, des Kapitals, dadurch, dass es gesammelt und dem immerwährenden großen Geldbedarf der kapitalistisch wirtschaftenden Subjekte zugänglich gemacht wird. Und man merkt gleich, dass diese Art der Vergemeinschaftung des Privateigentums ungefähr den Charakter eines Haifischbeckens hat. Weil die Konkurrenz zwischen denen, die sich Geld leihen, hört damit ja überhaupt nicht auf. Und das Verhältnis, dass die Banken denen, die immer zuschüssiges Geld für ihren kapitalistischen Produktionsprozess brauchen, Geld hinleiht, ist ja auch alles andere als ein freundlicher Akt unter Brüdern. Sondern an all diesen Stellen herrscht Konkurrenz, und zu dieser Konkurrenz sind zwei wichtige Fußnoten zu machen. Das eine ist, wer zur Bank geht und von der Geld haben will, der wird nicht automatisch einfach von der Bank umarmt, nach dem Motto, endlich habe ich einen, dem ich mein Geld herleihen kann. Ich sitze schon auf so viel, endlich holt es einer ab. Sondern dann muss der, der sich das Geld abholt, es sei denn, er ist sehr gerissen, prüfen lassen, was sein Geschäft taugt. Dann muss er das, was Kapitalisten sonst furchtbar ungern tun, nämlich ihre Bücher öffnen, über ihr Geschäftsgebaren Auskunft geben, erzählen, wem sie was zu welchem Preis verkaufen wollen und was sie alles schon für gute Aussichten haben. Was sie sonst einander strikt verschweigen und noch nicht mal der Steuerbehörde mitteilen mögen, das müssen sie der Bank offenbaren, weil die prüft. Und die prüft vergleichend, wem sie zu welchem Zins wie viel Kredit gibt. Die Bank macht Unterschiede. Und zwar wieder nach dem extrem ungerechten Motto, wer das schlechteste Geschäft hat, muss den höchsten Zins bezahlen. Da ist nichts mit Mitleid. Ach Gott, dein Geschäft ist so schlecht, dann gebe ich dir das Geld mal ein bisschen billiger. Das wäre ja unter Freunden. Unter Kapitalisten heißt es genau umgekehrt. Geld herleihen ist immer ein Risiko und die Bank geht das Risiko ein, sogar gerne, aber sie lässt es sich bezahlen. Dann wird der Zins umso höher, der Kredit umso teurer, je schlechter das Geschäft. Man muss also als Kunde der Bank, der von ihr Geld haben will, und ich rede jetzt nur über die kommerziellen Kunden, die damit was Kapitalistisches anfangen, die müssen um den Kredit der Bank selber mit der Bank konkurrieren. Sie müssen mit der ein Gefecht führen, sich wechselseitig ein bisschen erpressen. Weil es ist ja wirklich nur das Kräftemessen zwischen diesen beiden Parteien, was darüber entscheidet, wie viel Kredit und zu welchen Konditionen einer was kriegt. Insofern wird durch diese Solidarität der Kapitalisten, ihr Privateigentum wird zusammengeworfen, also was davon übrig ist in Geldform, und wird ausgeliehen an die, die daraus mehr machen können und wollen. Das ist die Solidarität der Kapitalisten, aber die spielt sich ab als eine neue Sorte Konkurrenz, nämlich zwischen Leihkapitalisten und denen, die sich was ausleihen. Das ist die eine Fußnote in Sachen Konkurrenz, zu dieser Art von Kapitalisten gemeinsame Sache zu machen. Die andere Fußnote ist die, wer sich auf die Art Geld leiht, um sein Geschäft kontinuierlich abzuwickeln, dadurch besser abzuwickeln, früher mehr Geld zur Verfügung zu haben oder es überhaupt zu vergrößern, der macht das aus Konkurrenzgründen, also im Interesse dessen, dass er als Konkurrent besser dasteht. Das heißt natürlich, das Kreditvergeben, gerade weil es ja aus den Konkurrenzbedürfnissen, vielleicht sogar den Konkurrenznöten der Geschäftemacher resultiert, hat natürlich den Effekt, dass es die Konkurrenz zwischen denen, die sich Geld leihen, anheizt. Und zwar nicht nur deswegen, weil die dann ein größeres Rad drehen und mehr Waren meinetwegen auf den Markt schmeißen, der sowieso schon überfüllt ist, und sich wechselseitig rausschmeißen aus dem Markt. Das ist mal das Erste, was zu dieser verschärften Konkurrenz zu sagen ist. Aber es kommt noch was Zweites hinzu. Die Bank, die Geld verleiht, setzt ja da ihr Geld darauf, dass der, dem sie Geld leiht, in seiner Konkurrenz auch Erfolg hat. Mit dem, dass sie ihm Geld leiht, nimmt sie ja gewissermaßen den Erfolg, den der in der Konkurrenz erst erwirtschaften soll, schon vorweg. Ich habe ja vorhin gesagt, die zukünftige Größe wird antizipiert, wird vorweggenommen, um heute Mittel dafür zu werden, dass das Kapital diese zukünftige Größe erreicht. Deswegen besteht die Bank dann aber auch gebieterisch darauf, dass dieser Erfolg eintritt. Als wäre es nicht schon genug damit, dass diese Ganoven untereinander konkurrieren wie die Teufel, wird durch die Gunst der Bank, sie leiht ihnen fürs Konkurrieren Geld, geradezu ein Sachzwang, dann aber auch den Konkurrenzerfolg zu erwirtschaften. Da hat man auch mal wieder so eine schöne Grundformel des Kapitalismus, dass für die Kapitalisten im Zuge ihres Geschäfts aus ihrem Interesse glatt ein Sachzwang wird. In dem Fall wirklich so, aus ihrem Interesse, sich Geld zu leihen und damit ihrem Geschäft voranzuhelfen, wird dadurch, dass die Banken dem Vorschub leisten, glatt eine Notwendigkeit, eine praktische Nötigung, diesen Konkurrenzerfolg dann auch zu erzielen. Sogar bis zu dem Grad, dass einer, der daran scheitert, auch sein Interesse gemeinsam mit dem Geschäft abschreiben kann. Dann kann er noch schauen, wie er seinen Schmuck und seine Uhren verkauft, damit wenigstens die Bank ihr Geld zurückkriegt. Und sein Geschäft ist dann zu Ende. So, das ist das eine zu der vermenschlichenden, sozialisierenden Wirkung des Bankkredits, was ich hier anmerken wollte. Die zweite Fußnote, und damit ihr euch nicht vertut, wenn ich damit fertig bin, das ist das erste Drittel dessen, was ich zu sagen hätte. Das zweite betrifft die heiße Frage, was hat denn das eigentlich alles mit den Leuten zu tun, die die Arbeit leisten? Mit denen, die ja in diesem Produktionsprozess, der durchs Finanzkapital so wunderbar eingerahmt wird, dann dafür zuständig sind, die Produktion und den Warenhandel in Gang zu halten, also die Waren zu produzieren, in denen dann das vermehrte Geld, also der vermehrte Wert steckt, der dann zu Geld gemacht wird. In welchem Verhältnis steht das zu den Angestellten der Kaufhäuser, die diese Waren an den Mann zu bringen haben, damit aus der profitträchtigen Ware ein profittragendes oder Gelderlös wird? In welchem Verhältnis steht es denn eigentlich zu denen? Diese Frage ist in einem Gewerkschaftshaus sehr angebracht, weil es... Weil es eine falsche Kritik an diesem Verhältnis gibt, aber ich will es doch anders probieren. Ich habe vorhin die Formel gebraucht, wenn einmal der ganze Geldverkehr in den Händen der Banken ist und die machen aus jedem Geld Kredit und aus jeder Zahlung ein Weiterverbuchen von Kreditzeichen, dann ist damit dem Geld der Gebrauchswert zugelegt, als Kapital zu fungieren, unabhängig gewissermaßen davon, ob wirklich ein Produktionsprozess dazwischen stattfindet. Davon wird im Geldkapitalwesen abstrahiert. Eine Art der Abstraktion besteht dann, wenn das Geldverleihen so richtig entwickelt ist, besteht dann darin, dass ja auch jeder Hinz und Kunz Geld geliehen kriegt, bloß aber einmal, was ich vorhin ja ausgeschlossen habe, als wirkliche Grundlage des Geldkapitals. Aber wenn einer bloß mal eine Ware haben will, die er sich zurzeit nicht kaufen will, kann der sich ja auch einen Kredit nehmen und muss dann selber mit seinem sonstigen Einkommen, mit seinem Studienratsgehalt oder was, dafür einstehen, dass für die Bank aus dem hergeliehenen Geld wirklich mehr Geld, also Kapital wird. Die Bank ist so unverschämt und so frei, Geld auch dann herzuleihen, wenn der Produktionsprozess, der Geld produziert, gar nicht stattfindet. Dann hält sie sich stattdessen dafür, dass sich für sie Geld in Kapital verwandelt, an dem normalen Einkommen ihrer Kundschaft schadlos. Früher hat man sowas Wucher genannt, heute sind 15% Überziehungskredit sittlich, glaube ich, schwer gerechtfertigt. Was die Bank damit zustande bringt, ist eben, ich habe das nur noch mal in Erinnerung gebracht, zur Illustration der Gleichung, Geld hat den Gebrauchswert, mehr zu werden. Und das vergegenständigt in diesem ganzen riesigen Finanzgewerbe ist allen Ernstes die Grundlage für den Schein. Es wäre wirklich das Eigentum an Geld, das von sich aus die Potenz besitzt, zu wachsen. Ein Banker, den man fragt, wofür er eigentlich sein Geld verdient, wird nie und nimmer sagen, das ist das, was ich mir von dem Profit abzweige, den Deutschlands Proleten für irgendwelche Firmen zustande gebracht haben. Das wird er nie und nimmer sagen, weil er es gar nicht weiß, weil das gar nicht sein Standpunkt ist. Der steht felsenfest auf dem Standpunkt, sein geschickter Umgang mit Geld, dass er es diesem und jenem verleiht und diesem und jenem anderen nicht verliehen hat, und über Wertpapiere habe ich ja noch gar nicht geredet, sein Geschick, mit Leihkapital umzugehen und die richtigen Wechsel zu diskontieren und immer an der richtigen Stelle gerade noch zahlungsfähig zu sein und den Reservefonds klein gehalten zu haben, das ist die Quelle seines Profits und damit hat er sein Geld verdient. Der Marx erläutert das so schön, ich sage gleich wo. Einerseits ist da die Brutalität kapitalistischer Verhältnisse so offenkundig. Die Herrschaft des Eigentums über die Arbeit schlägt nirgends so brutal zu wie im zinstragenden Kapital. Denn da wird die Gleichung wahr, dass nur das Eigentum Rechtstitel auf Aneignung von Produkten ist, in denen die Arbeit der halben Gesellschaft drinsteckt. Dieser Fetischismus des Eigentums, Geld als Zugriffsmittel und Geld nicht nur als Zugriffsmittel auf Ware, sondern auf mehr von dem Geld. Also Geld als Quelle von mehr Geld, Eigentum als Ursache dafür. Und jetzt sagt der Marx gleich dazu, sich die Arbeit, die andere leisten, anzueignen. Nicht durch Kauf, sondern durch Zugriff auf den Erlös aus dem Verkauf ihrer Produkte. Also Mittel der Bereicherung zu sein. Pur Eigentum als Mittel der Bereicherung an den Arbeitsleistungen anderer. Das ist die brutale Seite des Zinskapitals. An dieser brutalen Seite tritt gewissermaßen die Wahrheit, was im Kapitalismus los ist. Dass nämlich Eigentum Zugriffsmacht bedeutet. Und zwar auch auf die Arbeit, die da in den Produktionsprozessen ausgebeutet wird. Das ist da in Reinkultur verwirklicht. Die andere Seite heißt, dass es die Arbeit ist, auf die das Leihkapital, das zinstragende Kapital als seine Quelle zugreift. Das will schon der normale Kapitalist, der Arbeitsplätze geschaffen hat, nicht mehr so recht wissen. Der Bankkapitalist oder wer dem seinen Standpunkt teilt, der weiß davon schon gleich überhaupt nichts mehr. Also beides trifft zusammen, dass im zinstragenden Bankkapital die Wahrheit über kapitalistische Produktionsverhältnisse alle Macht liegt beim Eigentum, alle produktive Macht. Eigentum ist das Kommandomittel über jede Arbeit, ist einerseits in Reinkultur verwirklicht und andererseits ist diese Grundlage, diese Quelle der ganzen Geschichte im Leihkapital als solchen, im zinstragenden Bankkapital absolut verschwunden. Das ist diese Sache mit dem Fetisch von vorhin und das ist jetzt auch rückblickend meine Rechtfertigung dafür, dass ich vorhin so umständlich damit angefangen habe, wie wird denn eigentlich aus einer gegebenen Geldsumme eine größere? Dieser Prozess ist im zinstragenden Kapital und wie gesagt, die Qualität zinstragenden Kapitals hat heutzutage jede Geldsumme, die ist darin einerseits verwirklicht und andererseits ausgelöscht. Das hat ein paar lustige Konsequenzen, also lustig, das ist eher unlustig, was die Meinung dieser marktwirtschaftlichen Gesellschaft über sich selber betrifft. Für die, die es schon mal gelesen haben, ist es vielleicht eine nützliche Erinnerung. Das sind so die Punkte, an denen der Marx die trinitarische Formel entwickelt. Um es ausführlich zu erklären, es gab eine Art von politischer Ökonomie, von Theorie über diesen marktwirtschaftlichen Zirkus. Da haben sich noch Leute die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich der Reichtum der Gesellschaft her? Wie gibt es denn das, dass die sich von Jahr zu Jahr mit neuen Produkten erhält und auch tendenziell immer reicher wird? Die Frage haben sie sich gestellt, haben auch mit einkalkuliert, es wird ja zum Beispiel von den Staaten oder von den Luxusgeschöpfen der Gesellschaft ein unheimlicher Reichtum verpulvert, wo kommt denn der eigentlich Jahr für Jahr von Neuem her? Dann sind sie auf den Produktionsprozess gekommen und haben dessen Erträge in Bestandteile auseinandergelegt. Und da hat die Macht des zinstragenden Kapitals, dass da ein Geld, das dem produktiven Kapitalisten geliehen worden ist, hinterher einen Zinsertrag erbringt, eine ganz große Rolle für die Theorie gespielt. Na, da sieht man doch, ein Teil des gesellschaftlichen Reichtums, der jährlich reproduziert und erweitert wird, geht darauf zurück, dass Geld hingetan wird, Eigentum. Also, ein Teil des gesellschaftlichen Produkts, des Wertprodukts, geht darauf zurück, dass das Kapital im Gang ist. Das gehört dem. Das sieht man ja quasi am zinstragenden Kapital. Ein anderer Teil gehört den Arbeitern. Das sieht man ja daran, dass die bezahlt werden. Die werden ja aus dem, was sie schaffen, bezahlt. Okay, das, was sie kriegen, wird dann schon auch ihr Beitrag zu dem Ganzen sein. Dann gibt es noch Leute, die erledigen die Mühsal, Kapital und Arbeiter anzuwenden. Die produktiven Kapitalisten, ja, die leisten gewissermaßen ja auch eine Arbeit. Deren Arbeit, deren Unternehmerarbeit ist gewissermaßen auch noch so eine Art Quelle von gesellschaftlichem Reichtum, kann man aber meinetwegen zur Lohnarbeit mit dazu tun. Da ist gewissermaßen der Kapitalist ein eigener Angestellter oder heutzutage sind es die Manager, und dass die Managementgehälter ein bisschen hoch sind, hat die damals jedenfalls überhaupt nicht irritiert. Die gehören auf alle Fälle auf die Seite, da wird gearbeitet und die Arbeit ist ihren Lohn wert. Und wenn die Managementarbeit ungefähr den tausendfachen Lohn wert ist, dann wird das schon in Ordnung sein. Und dann hatten sie als dritte Quelle, auf die ich jetzt endgültig nicht mehr eingehe, den Grund und Boden, also dass Bodenrente bezahlt wird. Hat man ja auch anschaulich bei dieser Hypobank vor Augen, dass die Rente immer noch eine Riesenerwerbsquelle ist. Aber ist wurscht. Es ist im Wesentlichen diese Gleichung, Geld per se ist Kapital, die das gesellschaftliche Bewusstsein dahingehend beherrscht, dass in unserer Gesellschaft alles Mögliche stattfindet, bloß keine Ausbeutung. Weil Ausbeutung ist vielleicht, wenn ein Freier eine Nutte um ihren Lohn betrügt, dann ist sie vielleicht ausgebeutet worden. Oder nach den Begriffen der SPD, wenn ein Postbote weniger als 8,20 Mark im Osten kriegt, 8,20 Euro muss ich sagen. Das ist vielleicht Ausbeutung. Aber so der normale Geschäftsgang, nirgends Ausbeutung zu sehen, weil es trägt ja das Kapital das Seine dazu bei, und dass es pur das Kapital ist, dass das Seine dazu beiträgt, sieht man ja daran, dass es seinen Zins verdient. Es wird ja sogar von dem Kapitalisten, der es anwendet, glatt auf den Posten, das kostet mich was, verbucht. Da kann der Marx sich gar nicht drüber beruhigen, dass ein Teil des Profits vom Kapitalisten als Vorschuss verbucht wird, weil wenn der sich 1000 Euro leiht und er muss 50 Euro im Jahr dafür an Zins zahlen, dann sind für den Kapitalisten ja nicht bloß 1000 Euro vorgeschossen für sein Geschäft, sondern 1050. Und das könnt ihr jetzt mit einer Million mal nehmen, dann habt ihr so die Kalkulationen von modernen Kapitalisten. Also, zum Selbstbewusstsein der marktwirtschaftlichen Gesellschaft gehört diese verrückte Gleichung, dieser Fetischismus des Geldes, dass es glatt selber schon Kapital ist, ganz wesentlich mit dazu. Es ist heutzutage bloß dahin gekommen, dass das eigentlich deswegen kaum noch jemanden interessiert, weil das Bedürfnis, diese Ökonomie zu rechtfertigen, so verschwunden ist. Es fragt kaum noch jemand danach, wie ist denn das zu rechtfertigen, dass es in dieser Gesellschaft so viele produktive Arme, so viele unproduktive, noch ärmere und so wenige Reiche gibt. Mit der Metapher, dass das eine Schere ist, die irgendwie weiter auseinandergeht, ist die Sache schon in der Regel abgehakt. Ich kenne kaum eine öffentliche Bemühung, dass die Resultate moderner Ausbeutung durch eine Theorie, gar noch durch eine ökonomische Theorie zu rechtfertigen. Das wird heutzutage mehr als Selbstverständlichkeit hingenommen und unter dem Motto, alle, die sich da beschweren möchten, dass sie auf der schlechten Seite stehen, die sollen doch froh sein, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben, und wenn sie keinen haben, dann wissen sie mal, was ein Arbeitsplatz wert ist. Und das langt heutzutage schon an Rechtfertigung, übrigens auch offenbar in gelehrten Kreisen, also wenn man so zur Kenntnis nimmt, was Wirtschaftsforschungsinstitute zur Lohnfrage zu sagen haben, dann hat man da auch vorne und hinten keine Rechtfertigungsnotwendigkeit. Die plädieren alle dafür, dass der natürlich billiger werden muss. Und insofern ist auch das Interesse dran, sich das Leihkapital zu erklären und ins Verhältnis zur Arbeit zu setzen, heutzutage ziemlich erloschen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinem Forscher, ist ja eh schon ein Witz, dass man diese Ökonomie erforschen muss, damit Unrecht tue, bloß ich glaube, dass ich selber keinen großen Aufklärungsbeitrag abliefere, wenn ich hier an diesen Irrsinn erinnere, wie sich welche ideologischen Konsequenzen diese scheinbare Selbstständigkeit und Autonomie des Leihkapitals hat, eben weil heutzutage ein Bedürfnis nach solcher Rechtfertigung ziemlich erloschen ist. Wenn, dann kommt es noch über diese Ecke auf, und an das hatte ich vorhin bei Gewerkschaftshaus gedacht, dass manche Arbeitervertreter an der Ausbeutungstätigkeit ihrer Firma nichts auszusetzen finden, weil die schafft ja wenigstens Arbeitsplätze. Oder wenn nicht wenigstens, dann immerhin, oder es ist sogar großartig, dass sie Arbeitsplätze schafft. Wohingegen zwischen der eigenen Firma und der Bank, der Bankenwelt, die da Geld reingetan hat in diese Firma, ja, eine Konkurrenzsituation herrscht. Eine Konkurrenzsituation, die manchmal sogar bei Misserfolg des Geschäfts dazu führen kann, dass die Bank dem Unternehmen den Saft abdreht. Dann gibt es keinen Kredit mehr und das Geschäft kommt zum Erliegen. Und dann sind natürlich auch die Arbeitsplätze weg. Dann hört die Ausbeutung auf und mit der Ausbeutung auch den Lohn, den die Leute dafür gekriegt haben, dass sie den Dienst an dieser Firma getan haben. Wenn also gerade noch kritische Gemüter einen Interessensgegensatz in dieser Gesellschaft wahrnehmen und gelten lassen, dann ist es oft genug nicht der zwischen Belegschaft und Firma, sondern der zwischen Firma einschließlich ihrer Belegschaft mit ihren wunderbaren Arbeitsplätzen und einer Bank, die erst viel Kredit gegeben hat und dann womöglich keinen mehr gibt, weil das Geschäft zu schlecht läuft. Das ist der Sumpf, aus dem diese Heuschreckenidee erwachsen ist. Da werden alle Unbilden der kapitalistischen Gesellschaft auf den Gegensatz zwischen dem Geldkapital, das ohne Produktionsprozess seine Vermehrung betreibt, und dem Produktionsprozess, der für diese Vermehrung haften muss. Alle Unbilden der Gesellschaft werden auf diesen Gegensatz zurückgeführt, und es wird glatt übersehen, dass das nichts anderes als ein Interessensgegensatz zwischen feindlichen Brüdern derselben Klasse ist. Und dass es genau genommen die Lohnarbeit ist, die innerhalb des Produktionsprozesses hergenommen wird, um mehr Geld zu erzeugen, als sie gekostet hat, und die dann eben am Ende auch für die Zahlung von Zins haften muss. Deswegen habe ich vorhin über das Bankkapital, über das Leihkapital als die Form der Vergesellschaftung des Privateigentums geredet, damit sich überhaupt keiner vertut, wo in dieser Gesellschaft die Fronten verlaufen. Bei allen Gegensätzen bei dieser Vergesellschaftung des Geldes, bei allen Interessensgegensätzen zwischen Bank- und Leihkapital auf der einen Seite und kreditnehmender Firmenwelt auf der anderen Seite. Ist das allemal ein Interessensgegensatz unter Kapitalisten auf Basis dessen, dass auf die Art das Geld der Gesellschaft allen, die es kapitalistisch verwenden wollen, zugänglich gemacht wird. Das ist die Solidaritätsgrundlage, wenn man so will, für alle Feindschaften, alle Gegnerschaften zwischen redlichen Firmen, unserem Mittelstand, muss man ja dazu sagen, also mit unserem schwer kalkulierenden, von der FDP betreuten Mittelstand und den bösen Großbanken. Die gehören schon alle in eine und dieselbe Abteilung. Also die zwei Bemerkungen noch zur gesellschaftlichen Bedeutung des Bankkapitals. Und das wäre jetzt erstmal das erste Drittel. Ich sage gleich die beiden anderen Drittel, die sind ein bisschen kleiner, obwohl das mathematisch nicht geht. Das zweite Drittel würde handeln, wenn wir jetzt noch dazu kommen, wenn ihr das noch aushaltet, von dem, was man jetzt im engeren Sinne Finanzmarkt nennt. Also die Stichworte dafür wären Wertpapier und Kreditmacht und wie Kreditmacht der Banken dadurch wächst, dass sie sich betätigt und was dann dabei rauskommt und ein paar Auskünfte darüber, womit ein Finanzmarkt eigentlich zugange ist. Und wenn man das einigermaßen sortiert hat, dann kann man sich, das wäre das letzte Drittel, die jetzige Finanzkrise in ihrem Ablauf, der sehr exemplarisch ist, klar machen. Jetzt könnt ihr aber auch erstmal überlegen, ob das irgendwie euch was gegeben hat und was ihr jetzt vielleicht für Nachfragen oder andere Wünsche habt, was man diskutieren soll. Also 5 Minuten Denkpause mit anderen Worten. Wenn ihr nichts zu sagen habt, geht es einfach so weiter. Ich kann ja zwischendurch mal 2 Lesetipps geben oder 3. Einiges, vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe und was ich auch noch erzählen will, das haben wir mal in unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt abgehandelt, als dieser Baulöwe Schneider pleite gegangen ist. Vielleicht erinnern ältere Genossen sich noch an diese Episode vor 13 Jahren oder 14. Das war die Geburtsstunde des Ausdrucks Peanuts für von der Bank, von der Deutschen Bank verliehene Millionen. Oder für offene Rechnungen, die der Schneider hinterlassen hatte und die eigentlich die Deutsche Bank, die den Schneider da in den Konkurs rein manövriert hat, erstmal nicht zahlen wollte und dann gab es einen Aufstand von Politikern, die sich rührend um diese Mittelständler gesorgt haben und um diese Handwerker und deren offenen Rechnungen. Und dann hat der Kocher, der damalige Deutsche Bankchef, irgendwie gesagt, ach, das sind Peanuts, die zahlen wir so quasi aus unserem Reservefonds. Da haben wir damals einen Artikel zu verbrochen und dessen ganzer dritter Teil handelt von den Prinzipien des Kreditwesens, Nummer 294. Ich weiß nicht, ob der Heinz die noch hat, aber die ist sonst auf der CD mit drauf, auf der wir unseren ganzen Senf jetzt elektronisch zusammengefasst haben. Wie viele 17 Jahrgänge jetzt bald, ne? Oder 16, 15, 16, 17 Jahrgänge. Passt alles auf so eine Diskette. Das ist der eine Lektüre-Tipp. Der zweite ist aus dieser Sonderveröffentlichung Arbeit und Reichtum. gibt so als kleine Broschüre, 60 Seiten lang oder was, da handelt auch ein ganzer Abschnitt vom Kreditwesen und dem Verhältnis zur Arbeit. Das ist zwar in mancher Hinsicht ein ziemlich, also gerade in dem Abschnitt ein ziemlich roher Text, den wird man vielleicht inzwischen x Jahre später auch dann ein bisschen anders schreiben, aber ist wurscht, der ist jedenfalls auch instruktiv. Und der dritte, muss ich mal eben schauen, ja, das ist, man glaubt es nicht, die Theorien über den Mehrwert. Da hat der Marx sich zur Vorbereitung von seinem Hauptwerk Das Kapital mit anderen Ökonomen auseinandergesetzt. Mit einer Ausführlichkeit, die also bewundernswert ist. Und hat dann nicht bloß diese Typen kritisiert, sondern auch selber einiges zur Sache immer erklärt. Und da stehen besonders im dritten Band, also in der MEW-Ausgabe 26.3, da ist eine Beilagen, sind Beilagen, die sehr ausführlich das Leihkapital behandeln. Und gerade dieses Zeug, was ich zum Schluss so behandelt habe, das Verhältnis zur Arbeit, die Entstehung oder der Witz an dieser berühmten trinitarischen Formel, die wie praktisch der ganze gesellschaftliche Produktionsprozess eingeklammert ist im Recht des Finanzeigentums, des Finanzkapitals auf Vermehrung. Das handelt er da lang und breit ab. Das ist, lohnt sich mal nachzulesen. Das ist der Schluss von diesem Band Theorien über den Mehrwert. Wir haben übrigens auch sonst schon verdammt viel zum Kredit geschrieben, nicht bloß diese beiden furchtbaren Elaborate in den letzten beiden Nummern über diese Asset-Backed Securities, sondern schon in irgendeiner Nummer von 92 über die Krise. Hast du das noch? Also nichts wie hin oder sonst diese CD kaufen. Also dieser Krisenartikel von, ich glaube, 92 war das, der hat auch einen ganzen Abschnitt über Kredit. Und dann gibt es schon Aufsätze über Hedgefonds und Derivate und Heuschrecken und so weiter. Aber das, ich glaube, das findet man dann alles auf dieser CD. Also gibt es Einwände, Nachfragen, Anträge, was man abkürzen, anders behandeln oder überhaupt machen sollte?
Digitalisierung ist ziemlich schrecklich. Und noch schrecklicher ist halt, dass keine Alternativen, also früher war es eigentlich schöner, auf die Augen zugemacht und den Arzt noch Bauern war, dass ich so leben lasse, dass wenn ich jetzt die Augen zumache, kann ich nichts anderes entdecken, was ich da entgegenhalten soll. Ein anderes, das alles zusammengebaut.
Ja, ich kann da weder widersprechen noch trösten. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, wie es ist. Und ja, der Marx hat noch gemeint, wenn er den Menschen beibringt, dass das gar nicht notwendig ist, wie es läuft, dann müssen die Geschädigten von diesem ganzen System irgendwann auch mal dieses System wegputzen. Und er wollte was dafür tun, dass sie dann wirklich das System wegputzen und nicht an ihm mehr oder weniger immanente oder ruinöse Korrekturen vornehmen. Dafür hat er agitiert und ja, dass das nicht völlig untergeht, dafür machen wir uns ja diesen Spaß mit dem Gegenstandpunkt. Für die Frage, ne, also wenn dann haben solche Überlegungen zum Finanzkapital eine abgeleitete Bedeutung. Wenn man das überhaupt mal jemandem klar machen will, dann möchte man es ja eigentlich denen klar machen, die unter diesem System leiden. Und dann kann es ein Beitrag dazu sein, dass sie sich keine falschen Feinde oder falsche Gründe für die beschissenen Verhältnisse vorstellen. Also vor allem diese Konfrontation, die ja wirklich sehr beliebt ist, wenn es überhaupt heutzutage noch eine energische Kritik auch seitens der Vertreter der Arbeiterschaft im Lande gibt, dann richtet sie sich gegen sowas wie Exzesse und vor allem Exzesse beim Finanzkapital oder Exzesse bei den Managergehältern oder sowas. Und wenn Sie mal an sowas wie die Systemfrage ganz von ferne rühren, dann geht es schwer in die Richtung, das Bankkapital sollte auch freundlicher sein gegenüber der produktiven Wirtschaft. Die Gewerkschaften kümmern sich um den Zinssatz der Bundesbank und meinen, wenn der seine richtige niedrige Höhe findet, dann ist der deutschen Arbeiterklasse irgendwie geholfen. Solche falschen Hoffnungen, ebenso wie falsche Konfrontationen, die Heuschrecken wären das Elend im Kapitalismus. Gegen die nützt es, meine ich, durchaus oder nützt jedenfalls gar nichts anderes, als dass man sich mal den wirklichen Stellenwert des zinstragenden Kapitals klar macht. Womöglich kommen demnächst, wenn diese Finanzkrise auf die übrige Wirtschaft, wie so befürchtet wird, übergreift, also wenn nicht bloß Bankangestellte entlassen werden, sondern wenn aus welchen Gründen auch immer die lange befürchtete Rezession anfängt. Wahrscheinlich gibt es dann wieder ganz viele oppositionelle oder kritische Stimmen, die sagen, ja, da sieht man mal dieses blöde Bankkapital. Das gibt es ja jetzt schon in bürgerlichen Kreisen, die alle behaupten, die haben übertrieben. Das Lustigste ist, wenn Börsenhändler selber sagen, die Börse hat übertrieben. Wo man sie fragen möchte, wer ist denn das, wenn nicht ihr? Aber das gehört mit rein in dieses absurde Bemühen, lauter Schuldige an den Desastern zu finden, die der Kapitalismus anrichtet, und dann ist es eigentlich nie dieses System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung durch kapitalistisches Kommando, sondern sind es immer so Randphänomene, dann ist es immer das Kapital, das Finanzkapital zum Beispiel, das bloß durch das Herleihen von Geld so viel Geld macht und dann darauf einen ganzen Überbau gründet. Und dass solche Konfrontationen falsch sind, dass diese Kritik zu kurz greift, das wäre für eine Arbeiterschaft, die sich um ihre Interessen kümmern, genauso wissenswert, damit sie nicht in falsche Konfrontationen reinläuft. Genauso wissenswert wie, warum der Marx so eifrig gegen die Parole polemisiert hat, die jetzt beim Mindestlohn auch schon wieder aufgetreten ist, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk. Ist auch eine falsche Parole, ist auch eine total kapitalismus-affirmative Losung. Und solche Sachen zu wissen, das wäre für eine Arbeiterschaft, die sich um ihre Interessen kümmert und wissen will, woran sie eigentlich laufen scheitert, wissenswert. Was wir zurzeit überhaupt nur zustande bringen, ist allenfalls die Möglichkeit, dieses Wissens aufrechtzuerhalten. Aber das sagt der Marx ja auch zum Geldkapital. Das ist ja die Möglichkeit des Kapitals, die da vergegenständlicht wird. Und das ist halt unser Gegenstandpunkt in Sachen Opposition. Vielleicht hätten sogar die Realsozialisten im Osten was Besseres angefangen mit ihrer Macht, wenn sie sich einmal die Mühe gemacht hätten, das Bankkapital wirklich gescheit zu kritisieren. Wer weiß. Letztlich hat es sicher nicht daran gelegen, ne? Aber sie sind andererseits auch ein Beweis, dass mit Dummheit Sozialismus nicht zu machen ist. Man kann mit Dummheit verdammt viel machen. kann 5 Frauen heiraten und den ganzen Kapitalismus durchstehen und es gibt kaum eine Institution, von der man nicht Präsident werden könnte. Ich kenne zufällig, kennt ihr auch aus seinen Verlautbarungen, den Präsidenten von einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Das würde ich manchen hier zutrauen. Das muss man im Wesentlichen Unterschriften leisten können. Und ein bisschen skrupellos sein und naja, ist ja wurscht. Ich will damit nur umgekehrt sagen, eine Systemkritik ist mit Fehlern nicht zu machen. Eine falsche schon. Ne? Das hat man ja genug. Die Faschisten sind auf ihre Art auch eine Systemkritik. Aber was für eine. Ne? Aber das ist dann ja das nächste Thema über Ausbildung und wolltet ihr was machen, ne? Also, oder? Rechtsradikalismus, Jugendgewalt, ja. Also sollen wir uns noch dem zweiten Punkt widmen, was auf diesem Sumpf des Finanzkapitals alles entsteht. Bei diesen ganzen Ausführungen darüber, was das Finanzkapital so treibt, ich nenne das jetzt mal so, also was die Banken so veranstalten mit ihren Leihgeschäften, mit ihren Diskont- und Leihgeschäften. Das machen sie selbstverständlich als kapitalistische Unternehmungen mit dem Ziel, selber sich zu bereichern. Dass das jedes kapitalistische Unternehmen eben betreibt, aus einer anfänglichen Geldsumme durch kapitalistische Verwendung mehr zu machen. Das machen die Banken natürlich nicht bloß mit jeder einzelnen Geldsumme, sondern das betreiben sie als Anliegen ihrer ganzen Körperschaft. Ihr Unternehmen will selber wachsen und es will nicht nur, sondern es muss auch wachsen. Weil auch die Banken stehen untereinander in einer Konkurrenz. Das habe ich vorhin bei der Konkurrenz noch beiseite gelassen, weil es jetzt von Interesse wird. Das Ideal jeder Bank ist, Monopolist des gesellschaftlichen Zahlungsverkehrs zu werden. Selber alles zu verdienen, was mit Diskontieren und Verleihen von Geld zu verdienen ist. Anderen das Geschäft wegzunehmen. Deswegen ist all dem, was bisher über das Geschäftsgebaren der Bankenwelt gesagt worden ist, ein entscheidender Punkt hinzuzufügen, der dann auch selber zu einer neuen Stufe des Bankgeschäfts führt. Die Banken warten nicht einfach ab, so wie der Friseur an der Ecke, dass jemand vorbeikommt und sich von ihnen Geld leihen lässt. Sie warten auch nicht einfach ab, dass jemand vorbeikommt und vertraut ihnen sein Geld an. Und sie bewältigen dieses Drangsal. Sie wollen nach beiden Seiten hin Kundschaft. Das bewältigen sie auch nicht einfach durch Werbung, durch große Plakate. Sondern sie machen sich selber zu Aktivisten, zu aktiven Subjekten des Leihgeschäfts, an dem sie verdienen. Wie geht denn das? Ich habe ja gerade lang und breit ausgeführt, das Bankgeschäft beruht auf einem immerwährenden Bedürfnis des produktiven Kapitals, der normalen Geschäftemacherei. Ja, darauf beruht es auch. Aber mit Beruhen, darauf beruhen, ist ja noch gar nicht alles gesagt. Die Banken sind Geschäftsunternehmungen, die machen was aus dieser Basis. Nach beiden Seiten hin, Geld einlagen, holen und Kredit vergeben, wissen sie sich zu helfen. Über ihre Basis im kommerziellen Geschäft anderer Kapitalisten hinaus. das Ding, was sie für diesen Zweck erfunden haben, will ich jetzt, wurscht, wie das banktechnisch eingeordnet ist, mit dem Etikett Wertpapier belegen. Weil was ist denn das, wenn, nehmen wir jetzt erstmal eine Bank für sich, die ein Wertpapier ausgibt. Meinetwegen erstmal in der schlichten Form einer Anleihe. Anleihen und Aktien, das sind die beiden wichtigsten Formen von Wertpapieren, mit denen die Bankenwelt gewissermaßen in die Offensive geht. Denn was macht sie, wenn sie ein Wertpapier schöpft? Das besteht erstmal in nichts anderem als dem Versprechen der Bank, jemanden, der ihr Geld hertut, Zinsen zu zahlen. Und das ist nicht einfach ein Versprechen, das sie auf ein Plakat schreibt und dann wartet, dass jemand vorbeikommt. Sondern sie schreibt dieses Versprechen buchstäblich oder ideell auf ein Blatt Papier und erklärt dieses Papier, das nichts enthält, als ihr Verzinsungsversprechen. Da stehen meinetwegen 1 Million drauf und 5% Zinsen, fällig jedes Jahr und Rückzahlung in 5 Jahren. Nichts anderes hat sie geleistet. Kein Geld aufgewandt, außer für den Druck von solchen Papieren. Und diese Papiere nennt sie nicht bloß ideell Wertpapier, sondern sie spricht ihnen auch mit aller ihrer Macht, die sie ja hat als verfügungsberechtigte Instanz über das Geld der Gesellschaft, den Charakter zu so etwas wie eine Ware zu sein. Also selber das wert zu sein, was sie draufgeschrieben hat, diese Millionen, schlicht deswegen, weil sie ja die Verzinsung von 1 Million verspricht. Sie verspricht das auf Grundlage dessen, dass ihre Geschäfte laufen. Das ist die Grundlage dafür. Aber aus dem, dass ihre Geschäfte laufen, leitet sie für sich die Unverfrorenheit ab, quasi eine Beteiligung, eine kleine, geringfügige, 5%ige Beteiligung an ihrem Geschäft, jeden zu versprechen, der ihr für die Fortführung und Erweiterung dieses Geschäfts Geld reintut, und da ist gewissermaßen die Ernennung dieses Versprechens zu einem real existierenden Vermögenswert früher da als die Summe. Die Summe akquiriert die Bank, indem sie diese Dinger verkauft. Da ist, man kann natürlich sagen, das ist letztlich nichts anderes als ein Leihgeschäft. Einer, der diesen Schwindel kauft, leiht der Bank Geld und kriegt dafür Zinsen. Klar, das ist die triviale Grundlage. Nur vom Standpunkt der Bank aus dreht sie die Aktivität gewissermaßen um. Sie macht sich selber zum Subjekt der Schöpfung eines Vermögenswerts durch ihr Verzinsungsversprechen. Und wann wird dieser Vermögenswert wahr? Wann wird er real für die Bank? Im Grunde bei demselben Akt, durch den eine wirklich produzierte, ehrliche Ware zu Geld wird, nämlich in dem Moment, wo das Ding verkauft wird. Der Verkauf eines Wertpapiers ist gewissermaßen die Bestätigung dafür, dass das Verzinsungsversprechen der Bank so viel wert ist, wie sie dann dafür bekommt. Sie schafft sich gewissermaßen einen verkäuflichen Vermögenswert und zieht darüber Geld an sich. Und das ist schon was Besseres, als auf ein Girokonto, auf die Eröffnung eines Girokontos zu warten. Denn das ist die Art, und das ist das Entscheidende daran, auf die Art macht die Bank, greift sie sich verfügbares Geld der Gesellschaft und führt es in ihre Bilanzen, statt dass es auf fremden Girokonten rumlungert. Wenn sie es von ihren eigenen Girokontoinhabern herholt, hat sie zumindest den entscheidenden Fortschritt erzielt, dass sie da nicht bloß die Geldsumme kreditmäßig verwendet, die der Mensch ihr anvertraut hat. Also macht sie nicht bloß den Übergang vom Anvertrauen zum Schuldnerwerden. Das macht sie außerdem immerzu, immer weiter. Aber wenn sie ihre Kontoinhaber dazu auffordert, kauft mir doch mal ein Wertpapier ab, dann bemächtigt sie sich auf diese Frist zu einem festgelegten Zinssatz dieses Geldes und kann damit verfahren wie mit ihrem eigenen Eigentum. Das ist nicht mehr das fremde Geld, das sie irgendwie quasi treuhänderisch zu behüten hätte, sondern das ist ihre Manövriermasse auf so und so viele Jahre festgelegt bei ihr. Und jeder, der mal probiert hat, so ein Ding dann vorfristig zu kündigen, und sei es auch nur ein Sparbuch mit dreijähriger Kündigungsfrist, der wird von der Bank mit der Auskunft konfrontiert, dass er dann aber gefälligst seine Zinsen zurückzuerstatten hat. Also, nach der Seite hin gehen die Banken beim Akquirieren von Geldeinlagen durch die Schaffung von Wertpapieren in die Offensive. Eröffnen einen Handel mit Wertpapieren als ihren Produkten. Wie gesagt, ihre Verzinsungsversprechen werden zur käuflichen Ware, nämlich einem Vermögenswert, käuflich, verkäuflich auf diesem ominösen Ding namens Finanzmarkt. Für den schaffen Sie mit den Wertpapieren das Material. Noch schöner wird es bei dieser zweiten Variante von Wertpapier der Aktie. Was ist denn das für ein Ding? Wer eine Aktie kauft, ja, da steht drauf, dass das irgendwie das Grundkapital einer Firma ist. Und irgendwie ist auch das, was anfänglich mal für die Aktie hingelegt worden ist, in ein Unternehmen geflossen und das Unternehmen hat damit losgewirtschaftet. Also so wie beim Leihkapital, ein Unternehmen braucht Geld, es kriegt welches geliehen und gibt dafür einen Schuldschein her. Der Schuldschein heißt in dem Fall Aktie. Der hat bloß für das Unternehmen den Reiz, die braucht das nie wieder zurückzuzahlen. Die Aktie ist schon eine Art Kredit, aber ein Kredit ohne Rückzahlungsfrist, überhaupt ohne Rückzahlungsperspektive. Die Aktie ist selber nur das weggegebene Geld, und ein Anspruch drauf, dass man von dem Unternehmen einen Anteil an ihrem Gewinn kriegt. Einen Anteil, über den dann letztlich dieses Unternehmen selber entscheidet. Es ist also gewissermaßen nichts als ein Verzinsungsversprechen des Unternehmens. Das ist, was ich gerade von den Banken gesagt habe. Die setzen Verzinsungsversprechen mit Frist und Zinssatz in die Welt. Vielleicht auch mit einem Variablen, was so toll, was es da alles gibt. Das gibt in der anderen Variante der Aktie, nicht bloß von Banken, am Ende aber auch von Banken. Das sind Verzinsungsversprechen der Aktienunternehmen und jetzt nicht zu einem festen Zinssatz, sondern Anteilsscheine. So, und was macht jetzt dieser Anteilsschein? Der ist selber handelbar. Den kann man selber am Finanzmarkt kaufen und verkaufen, wie, richtig als Vermögenstitel. Und bei dem trennt sich dieses Verhältnis aus einer Geldsumme wird mehr Geld von dem ganzen Produktionsprozess, der dazwischen stattfindet, einerseits richtig ab und ist andererseits immerzu das eigentumsmäßige Spiegelbild oder Zerrbild meinetwegen dessen, was in dem Unternehmen passiert. Das Unternehmen klambüsert seine Finanzmittel, seinen Vorschuss, sein Kapital, mit dem es wirtschaftet, zusammen darüber, dass es nichts anderes als Verzinsungsversprechen, Anteilsscheine, das Versprechen, wer mir Geld gibt, kann an meinem Erfolg partizipieren. Nichts anderes als das gibt es in die Welt hinaus und akquiriert dafür Geld. Und der dafür Geld hingelegt hat, der hat sein Geld nicht einfach los, sondern der hat jetzt eben ein Wertpapier, dass er selber jederzeit, weil ja das Verzinsungsversprechen des, also das Vermehrungsversprechen des Unternehmens draufsteht, mit dem er, dass er handeln kann, dass er weiterverkaufen kann, wenn er Geld braucht, wo er sich neue Dinge von kaufen will, wenn er was übrig hat. Wobei hier ja sogar die bekannte Schönheit eintritt, dass der Wert dieses Wertpapiers sich nicht einfach aus dem festgelegten Zinssatz errechnet, so wie bei einer Anleihe. Da wird ein Zinssatz von 5% hingelegt und dann ist das die Verzinsung von 1 Million. Und wenn die Zinssätze im Verlauf dieser 5 Jahre schwanken, dann ist das Papier mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger wert. Bei einer Aktie ist von vornherein klar, was dieses Papier als Vermögenswert wirklich wert ist, was es dem, der es besitzt, einbringt, also wie sich für den die Verwandlung von Geld in Geldkapital realisiert, zu welchen Proportionen. Das wird nach Angebot und Nachfrage solcher Papiere täglich an der Börse ermittelt. Er kann damit sogar Schiffbruch erleiden, wenn er es zu teuer gekauft hat und dann will er es verkaufen und es ist nichts mehr wert oder bloß noch die Hälfte. Aber da macht das Wertpapier selber, getrennt von der Firma, die dafür gerade steht, seine eigene Wertbewegung durch. Das ist Anleihen und Aktien. Die sind der Stoff, den Banken oder eben auch Aktiengesellschaften, die in der Hinsicht quasi wie Finanzkapitalisten handeln, in die Welt setzen. Ein Unternehmen, das selber eine Anleihe herausgibt, handelt in dem Punkt wie ein Finanzkapitalist, der sagt, ich gebe ein Verzinsungsversprechen ab, glaubt mir das und gebt mir euer Geld, ich zahle es euch mit Zinsen zurück. Also eine Anleihe auch von Siemens oder sonst einem Unternehmen, das ist eine finanzkapitalistische, quasi eine bankkapitalistische Aktivität eines solchen Unternehmens. Die Ausgabe einer Aktie, die Gründung eines Aktienunternehmens, wie die Emission neuer Aktien, ist auch ein finanzkapitalistisches Manöver des jeweiligen Unternehmens. Es verschafft sich ja, und zwar selber aktiv, Kredit. Ein Unternehmen, das Aktien ausgibt, das schickt nicht einen gut gekleideten Prokuristen zur Bank und sagt, bettel den mal um Kredit an. Das machen die Mittelständler sowieso und außerdem. Aber eine Bank, ein Unternehmen, das als Aktiengesellschaft auftritt, das tritt offensiv an den Finanzmarkt, also an alle, die Geld haben, heran und offeriert denen ein Wertpapier, das sie selber durch ihre Versprechen, ihr habt Anteil an unseren Gewinnen, in die Welt setzt. Ne, da merkt man schon, das, was in der ersten Stunde jetzt immer behandelt worden ist, im Leihkapital wird Geld zu Kapital. Das drehen die Banken oder das dreht das Finanzgewerbe glatt um. Das stellt es auf den Kopf und sagt, das erste ist mein Versprechen, ich spuck hier einen Zusatz zu einer verliehenen Geldsumme aus und weil ich das mache, ist mein Papier, auf dem ich das verspreche, mein nicht bloß Zahlungs-, sondern Verzinsungsversprechen, ist ein Vermögenswert, der mir abgekauft werden soll. Das ist die eine Hälfte des Finanzmarkts, nämlich die Ware, die da gehandelt wird. Wer sind denn jetzt die Käufer? Ja, Hinz und Kunz, möchte man erstmal sagen. Es gibt ja sogar in der Eifel gibt es einen Verein, da haben so, was weiß ich, redliche Bahnschaffner, die sonst nichts zu tun haben, sich zu einem Verein zusammengetan und der kauft Aktien. Das ist mal aufgefallen, als sie sich bei diesem Desaster um diese IT-Branche total verspekuliert und in die Scheiße geritten haben. Naja, gut, jeder Mann kann sich an diesem Finanzgeschäft beteiligen und die Banken und Sparkassen geben sich auch alle Mühe, den schlichtesten Sparer in irgendwelche Aktien oder Aktienfonds oder sowas reinzulocken und reinzulotsen. Aber das, da merkt man schon, das ist eine Unterabteilung dessen, was man Finanzmarkt nennt. Die Hauptaktivisten des Finanzmarkts sind niemand anders als die Banken selbst. Das Finanzgewerbe selber, das ja sich eine Verfügung über Finanzmittel, über Geldmittel verschafft, nicht um die irgendwo hinzulegen und anzustaunen, was sie jetzt alles mal an Geld eingesammelt hat, sondern die ja darauf scharf sind, daraus mehr zu machen. Und die sich eben auch nicht damit begnügen, produktive Kapitalisten aufzutun, die damit was Gescheites anzetteln. Sie gehen ja mit der Schaffung von Wertpapieren selber offensiv auf die Gesellschaft zu und über das Maß, was die sowieso immer bei ihnen hinterlegen, hinaus. Sie will da ja mehr draus machen. Und aus dem den Finanzmitteln, die sie da an sich zieht, da wartet sie nicht drauf, dass außerhalb der Bankensphäre Figuren daherkommen und sagen, wir möchten uns was leihen. Fürs Ausleihen in dem Sinn sind die Wertpapiere ja auch gar nicht gut geeignet. Sie selber, die Bankenwelt, findet in den Wertpapieren, die sie schöpft, selber Anlagemöglichkeiten. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn das für ein Irrsinn, einerseits für Wertpapiere Zinsen zu zahlen und andererseits für die gekauften Wertpapiere Zinsen zu kassieren. Ja, wie das für die Banken jeweils in ihrer Rechnung aufgeht, das darf man ruhig sie selber fragen. Das Phänomen ist einfach das, dass die Banken einfach dadurch, dass sie dieses Geschäft vollführen, ihre Macht zur Kreditvergabe steigern. Mit jedem Wertpapier, das sie schaffen, stärken sie ihre Macht, Kredit zu vergeben an wen auch immer. Mit jedem Wertpapier, das sie kaufen, erhöhen sie ihren Vermögensbestand, auf den hin sie wieder Kredit vergeben können. Mit beiden Operationen hebeln sie gewissermaßen ihre Kreditmacht in die Höhe. Das hat dann noch so Unterabteilungen, die werden dann bekannt als Überkreuzverflechtungen oder sowas. Dass Unternehmungen in ihrer Finanzabteilung oder jetzt bleiben wir mal bei den Banken selber, dass die sich wechselseitig ihre Aktien abkaufen. Dass ein Unternehmen sich an dem Gewinn, an den Gewinnaussichten des anderen beteiligt, also dem seine Wertpapiere kauft, einfach um daran auch noch beteiligt zu sein. Klar, eine Bank, die Wertpapiere schafft und kauft die dann gleich sich selber ab, das wäre ein Schwindelunternehmen, wo man sich fragt, was sollte das? Eben Schwindel wäre dann das. Wär halt, ist ja auch ein guter Zweck. Aber das Entscheidende ist, sie kaufen sich wechselseitig ihre eigenen Produkte ab und stärken sich damit wechselseitig. Sie bestätigen sich gewissermaßen wechselseitig, ja, man könnte es so idealistisch ausdrücken, wir glauben daran, wir bestätigen euch durch den Kauf eures Wertpapiers, dass euer Verzinsungsversprechen in Ordnung geht. Wir machen aus dem Angebot an dieser Ware Vermögenstitel. Was Wirkliches. Wir realisieren dem seinen Wert, indem wir den kaufen. Und das hilft der Bank, die das abgekauft kriegt, nicht einfach darüber, dass sie die Geldsumme hat, sondern dass ihr damit bestätigt wird, bei dieser Bank sind Verzinsungsversprechen stockseriös. Umgedreht, eine Bank, die sich so ein stockseriöses Verzinsungsversprechen kauft, hat damit was in ihrem Vermögensbestand, eine Forderung, mit der sie gut dasteht. Das ist eine Forderung, die gilt dann als bombenfest. Es steht ja eine erdseriöse Bank dahinter. Das ist die Art, wie Banken durch den Handel mit selbst geschaffenen Verzinsungsversprechen nicht etwa ein Nullsummenspiel betreiben, weil sie sich dann wechselseitig Zinsen zahlen. Selbst wenn es im Einzelfall mal auf sowas rauslaufen sollte, die Substanz des Geschäfts besteht darin, dass sie sich wechselseitig ihre Kreditwürdigkeit, also ihre Macht, Leihkapital zu generieren und andere Firmen zu finanzieren, dass sie sich wechselseitig damit ihre Macht bestätigen und durch die Bestätigung dieser Macht sie auch steigern, sie als seriös praktisch beurkunden. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, der Finanzmarkt, wo Banken Anbieter und Käufer zugleich sind, wen anders sieht man ja an der Börse nicht. Ja gut, es gibt auch die Vertreter von Kleinanlegern, die sind alle mit eingemeindet. Es gibt die Vertreter von Geldsammelstellen aller Art, von Lebensversicherungen, die das Geld, das sie von ihren Kunden einsammeln, gut angelegt haben wollen, verzinslich, weil sie denen ja versprochen haben, wenn ihr mal 80 seid, ist da mehr draus geworden, als ihr eingezahlt habt, wenn alles gut geht. Ja, dann gibt es sogar, erfährt man jetzt ja auch, es gibt sogar nicht bloß Lebensversicherungen, sondern es gibt sogar Kreditversicherungen, die eine Bank gegen den Wertverlust ihrer Geldanlagen versichern. Auch sowas muss ja erstmal veranstaltet sein und ist ein ehrenwertes Unternehmen des Finanzkapitals. Der Finanzmarkt besteht aus Figuren, die im Prinzip alle dieser Finanzsphäre selber angehören und die mit dem Produkt Wertpapier in all seinen Facetten sowohl als Anbieter als auch als Käufer auftreten und durch den Handel mit dem Zeug eins erreichen, nämlich wechselseitige Beglaubigung als ehrenwerte Schöpfer von Leihkapital. Sie beglauben sich wechselseitig ihren Reichtum, der in der Sache in nichts als Schulden besteht. Denn nochmal, hinter dem Wertpapier steht ja nichts als das Versprechen des Emittenten, Zinsen zu zahlen. Und wenn ihm das abgekauft wird, dann hat er eigentlich nichts anderes als Schulden bei dem, der ihm das Wertpapier abgekauft hat. Das bleibt ja bestehen. Es ist ja kein wirklicher Reichtum geschaffen, sondern nur ein Schuldtitel verkauft worden. Bloß durch den Verkauf wird dieser Schuldtitel gewissermaßen zu einem ganz ehrenwerten Vermögensbestandteil, so ungefähr wie eine Lokomotive, mit der man Züge durch die Bundesrepublik ziehen kann. Deswegen kann man ja auch solche Dinger beleihen. Also ich mute euch nicht zu, dass ihr euch das vorstellen könnt, weil für die Vorstellungskraft müsst ihr sowieso euren Finanzberater befragen. Sondern nur das Prinzip dessen, was man Finanzmarkt nennt und worum es dabei geht. Da bereichern sich die Banken auch, bloß der Stoff der Bereicherung besteht genau genommen in nichts anderem als den Schulden, die sie wechselseitig machen. Wenn die Banken mal als Käufer, mal als Verkäufer von Wertpapieren auftreten, in den Wertpapieren selber steckt nichts als ein Verzinsungsversprechen, also eine Schuld dessen, der es emittiert hat. Aber sie dienen durchaus der Stabilisierung, der Vergrößerung der Kreditmacht des Unternehmens. Sie befähigen es, neue Kredite zu vergeben, sich an anderweitiger Kundschaft zu bereichern oder am Gewinn der Bank, der sie ein Wertpapier abgekauft haben, an deren Gewinn zu partizipieren. Sei es über Aktien, sei es über Anleihen, über was auch immer. Darin ist natürlich auch eingeschlossen, dieser Finanzmarkt, das ist eine Angelegenheit, die sich von dem, was man dann im Zweifelsfall Realwirtschaft nennt, also von dem Prozess, in dem Geld wirklich produziert wird, wo Ware produziert wird, die dann hinterher Mehrwertanteil enthält, also einen Profitanteil enthält und der wird dann im Verkauf realisiert. Von diesem Prozess der Produktion von Profit emanzipiert sich dieser ganze Finanzmarkt, eben weil er mit Schulden handelt, die die Banken mit diesem Handel sich wechselseitig beglaubigen und mit denen sie sich wechselseitig an ihren Gewinnen beteiligen. Die Gewinne selber können durchaus auch Verzinsungsversprechen auf die Zukunft sein. Die Verzinsung, die da dann ausgezahlt wird, die muss selber gar nicht in Gelderlösen dieser Bank bestehen, in dem, was sie von ihrer anderweitigen Kundschaft abgesahnt hat. Die normale Grundform der Einlösung eines bankmäßigen Verzinsungsversprechens besteht darin, ein neues Wertpapier zu überreichen. Wer jemals den Fehler gemacht hat, sich in einen Rentenfonds einzukaufen mit 1.000 Euro, der jedes Jahr dann irgendeine Rendite ausschüttet, der erlebt dann, dass jedes Jahr eine Rendite ausgeschüttet wird und worin verwandelt sie sich? In einen neuen Bruchteil des Anteils an diesem Wertpapierfonds. Und so geht Bankgeschäft. Da findet Bereicherung statt, in der Form, dass der wachsende Reichtum eigentlich in einer wachsenden Summe von Schuldscheinen besteht. Schuldscheinen, die aber Kraft der Macht, der Kreditmacht der Banken, glatt den Charakter handelbarer Wertpapiere haben. Braucht ihr mir nicht zu glauben, müsst euch dann aber andererseits nur mal überlegen, was eigentlich Finanzkaufleute, so, womit die eigentlich ihren Tag verbringen. Mit der Herstellung verkäuflicher Güter nicht. Bloß eben mit diesem Gut, das nichts anderes als die Verwandlung eines von Schulden in Vermögenstitel, in handelbare Vermögenstitel darstellt. Ich habe für diese Art der Trennung des Finanzkapitals von seiner Grundlage und der Auftürmung von Vermögenstiteln, die eigentlich nichts anderes als Schulden zum Inhalt haben und die Kreditmacht der Banken vergrößern, einen praktischen Beweis, der spielt sich gerade ab. Das ist nämlich die Finanzkrise. Jetzt können wir mal noch in dem dritten Teil kurz besichtigen, was sich da eigentlich seit dem Sommer vorigen Jahres abspielt. Ich greife dafür nochmal auf was ganz Elementares von vorhin zurück. Wenn die Banken auf die Art ihre Kreditmacht betätigen, wie ich es eben geschildert habe, und einen Handel mit solchen Schuldpapieren treiben, dann findet natürlich immer noch sowas statt, wie dass ab und zu mal jemand was ausgezahlt kriegen will. Und sei es eine Rentenversicherung, die irgendwann ja mal ihren Kunden eine Rente auszahlen muss. Zähne knirschend, aber muss sie ja, steht ja der Staat dahinter. Der Riester sorgt ja dafür, dass die das dann auszahlen. Da muss also schon auch, so sehr da Vermögenstitel aufgehäuft werden, die nichts als Schulden repräsentieren, da muss bisweilen durchaus auch was ausgezahlt werden. Da muss aus dem, was die Bank, vorhin habe ich es genannt, ursprünglich treuhänderisch bekommen hat, was die Banken an Einlagen bei sich liegen hat, die verdientes Geld repräsentieren, was sie schon längst wieder verliehen hat. Aber am Ende muss sie auch bisweilen was auszahlen, so wie ganz zu Anfang ich ja auch schon gesagt habe, bei dem Kredit, den sie vergibt aus den Einlagen heraus, da muss sie schon auch sehen, dass sie einen Reservefonds hat, mit dem sie das Saldieren bewältigt. Jetzt wird das, was eine Bank an Reservefonds unterhalten muss, das muss jetzt nicht bloß für das normale, kleinkalibrige Kreditgeschäft der Banken, also für diese untere Stufe, von der ich die erste Stunde lang gehandelt habe, gerade stehen. Sondern jetzt wird dieser Reservefonds praktisch mit der Aufgabe befrachtet, auch allen Auszahlungsbedürfnissen gewachsen zu sein, die im Zusammenhang mit dem Auftürmen und mit dem Handel von Wertpapieren entstehen können. Für den normalen Wertpapierhandel geht jede Bank davon aus, dass so ein Fall eigentlich nie in nennenswerten Umfang eintritt. Sondern dass, wenn es an sowas geht, wie jemand möchte für das eingelegte Kapital jetzt auch mal die Verzinsung sehen, dass dann die Verzinsung in Form von neuen Wertpapieren erfolgt. Und dass beide Seiten zufrieden sind, wenn sie nicht einfach Cash kriegen, sondern wenn dieses verdiente Geld gleich wieder in Anleihepapiere reinfließt, wenn es also Geldkapital bleibt. Weil das ist ja der Gebrauchswert, auf den alle scharf sind. Und diese Funktion des Geldkapitals erfüllen ja die Schulden in Form von Wertpapieren wunderbar. Eben, für den Fall eines echten Auszahlungsbedürfnisses, dafür müsste dann natürlich der Reservefonds, den eine Bank aus ihren Einlagen abzweigen muss, auch noch gerade stehen. Und es ist von vornherein klar, das ist absurd. Wenn für alles das, was das Finanzkapital an Titeln aufhäuft, auch meinetwegen mit einer Frist und mit Verzinsungsterminen und dann muss was ausgezahlt werden, wenn sie für das alles Geld parat halten wollte, dann würden sie vor Jammer gar nicht mehr zum Abendessen kommen, weil dann müssten sie enorm viel Geld praktisch brachlegen, Das wäre dann für jedes normale Bankgeschäft verloren. Also, da der Reservefonds, den die Banken unterhalten müssen, aus ökonomischen Gründen und dann auch noch rechtlich abgesichert, der reicht nie und nimmer für Auszahlungen auf dem Finanzmarkt. Bloß, wenn auf dem Finanzmarkt mal Auszahlungen nötig werden, dann muss oder müsste der Reservefonds glatt auch dafür ausreichen. Was auch von vornherein nie tut. Was in der Regel aber auch nicht nötig ist. Im vorigen Sommer ist es aber mal nötig geworden. Da sind nämlich Wertpapiere, deren Konstruktion ich jetzt nicht zum Thema machen möchte, die letztlich aber Bankprodukte sind. Solche Wertpapiere sind fällig geworden. Sie sollten zurückgezahlt werden und die Banken mit ihren Vehikeln, über die sie das Geschäft abgewickelt haben, sind felsenfest davon ausgegangen, diese Wertpapiere lassen sich leicht zurückzahlen, weil sobald sie zurückgezahlt werden, schmeißen wir neue Wertpapiere derselben Größe auf den Markt, die werden uns wieder abgekauft und aus dem, was wir da kriegen, bezahlen wir die Rückzahlung der alten Wertpapiere. Ein bombensicheres Geschäft. Man hat selber einen Haufen von Wertpapieren, Forderungen, die sich verzinsen, Verzinsungsversprechen gewissermaßen, grundrechtlich sogar grundgesetzlich abgesichert, menschenwürdemäßig total in Ordnung. Das ist dann das Portfolio dieser Kreaturen, die dann Wertpapiere ausgeben und immer wenn eine Tranche von Wertpapieren ausgelaufen ist, die Rücknahme fällig wird und die Rücknahme wird bezahlt durch die Ausgabe von neuen Wertpapieren. Und wenn es derselbe Kunde ist, umso besser, dann braucht man den bloß ein neues Datum auf seine Wertpapiere zu schreiben. Dieses Fortschreiben von fälligen Wertpapieren, und das sind lauter hochgestochene Produkte dieses Finanzmarkts gewesen, die ist im vorigen Sommer mal an manchen Ecken eingebrochen. Der Anlass dafür war, dass die Verzinsungsversprechen, nämlich die Wertpapiere, die im Portfolio gewisser solcher Emittenten rumgelegen haben, zu einem eigentlich verschwindenden Bruchteil fragwürdig geworden sind, ob sie noch wert sind, was auf ihnen draufsteht. Ob die Zinsen noch einlaufen auf deren Fluss, auf deren Einnahme hin, dieses Institut seine eigenen Verzinsungsversprechen in Form von Wertpapieren, Securities halten die Dinger ironischerweise, in die Welt gesetzt hat. So, da sind Zweifel aufgekommen. Ist das alles noch so sauber? Zahlen die Zahlungspflichtigen überhaupt was ein? Rücken die raus, was sie schulden? Sodass das Verzinsungsversprechen dieses Vehikels noch glaubwürdig ist und man seine Wertpapiere unbesehen kaufen kann. Es ist sogar die Ironie der Geschichte, dass diese Wertpapiere noch nicht mal von irgendwelchen kapitalistischen Unternehmungen ausgestellt worden sind. Es ist noch nicht mal ein Zweifel am kapitalistischen Geschäftsgang laut geworden. Das hat sich festgemacht an Wertpapieren, für die eine ziemlich armselige Kundschaft mit ihrem Lohneinkommen gerade stehen sollte. So, daran haben sich Zweifel festgemacht. Ist ja auch kein Wunder, wenn dieser Finanzmarkt, diese hochgestochene Affäre, so quasi in den Abgrund der Armut runterguckt und sagt, ja Menschenskind, unser ganzes Gebäude, dem liegt ja die Erpressung armseliger Kreaturen zugrunde. Und die haben sich zwar bis jetzt wacker geschlagen, aber ob die das noch weiterhin bringen, das ist ja mehr als zweifelhaft. Und die Banken, die denen ursprünglich mal das Geld geliehen haben, die haben natürlich darauf gesetzt, dass diese Grundstücke, auf denen die rumhocken und ihre Holzbude aufgebaut haben, dass die auch nach dem x-ten Wirbelsturm noch mehr wert sind als heute, bloß ob das langfristig noch gut geht, bei den Kreaturen und bei den Wirbelstürmen und überhaupt, bei dem Gang der Geschäfte, da glauben wir nicht mehr so richtig dran. Ist auch wurscht, wer als erstes diesen Zweifel gehabt hat, es waren auf jeden Fall Finanzmanager selber, die das Weiterwälzen dieses dieser Wertpapieremission unterbrochen haben. Was ist da passiert? Jetzt ist der Reservefonds der emittierenden Banken erstmal noch nicht in Anspruch genommen worden, oder er ist in Anspruch genommen worden, soweit diese Vehikel, die diese Wertpapiere ausgegeben haben, eine Bankbürgschaft auf ihrer Seite hatten. Manche hatten keine und sind gleich in Schwierigkeiten geraten. Die mussten sich Kredit besorgen, um die alten Wertpapiere zurücknehmen zu können, und haben noch drauf gesetzt, okay, das dauert jetzt mal eine Woche oder zwei, aber dann werden wir die Dinger schon wieder los. Sie haben also die Unverkäuflichkeit ihrer Wertpapiere als Überbrückungsproblem wahrgenommen und dafür sich von den Banken Kredit besorgt oder Kredit besorgen wollen. Denn dann haben sich schon diese Vehikel geschieden, in welche, die hatten schon eine Bankgarantie und die haben dann einen Kredit der Bank in Anspruch genommen und haben ihre Bank damit schwer verärgert. Weil die hat denen zwar eine Kreditgarantie gegeben, wir haften für eure Wertpapiere, aber natürlich mit der Selbstverständlichkeit, dass diese Haftung nie in Anspruch genommen wird. Jetzt war doch der Fall passiert. Und andere solche Vehikel hatten keine Bankgarantie und sind hingegangen und haben sich eine besorgen wollen und sind dann auf wohlwollende Banker gestoßen, die gesagt haben, naja, vielleicht, aber das kostet. So ein schlechtes Vehikel mit Kredit ausstatten, so viel Zins können wir gar nicht einnehmen, dass wir uns den unseren bezahlen können. Also kurz und gut, das Geschäft ist abgebrochen und richtig 3 Monate lang ist von allen Verantwortlichen dieser Abbruch des Geschäfts behandelt worden als ein vorübergehendes Liquiditätsproblem, als Liquiditätsklemme, was für sich genommen auch nicht ohne ist, weil was heißt denn Liquiditätsklemme? Jetzt muss in die Auszahlung der Gläubiger für diese Wertpapiere, für die muss richtig Geld bereitgestellt werden und auf einmal ist der Reservefonds der Banken, das was sie gewissermaßen als Barreserve von ihren Einlagen über das Ausgeliehene hinaus übrig behalten haben, dafür beansprucht worden. Dass das sofort überbeansprucht worden ist, war gleich klar. Die erste Instanz, der das klar war, waren die Notenbanken, die dann sich schnell zu dem Schluss durchgerungen haben, okay, wir leihen euch alles, was ihr braucht. Die Nationalbanken gewissermaßen haben sich betätigt als die universellen, unerschöpflichen Reservefonds für ihre Bankenwelt, die ihre eigenen Reservefonds schon gleich überstrapaziert hatte. Das waren so diese Nachrichten, die Zentralbanken überschwemmen die Finanzmärkte mit Liquidität. Ich habe jetzt über die Sache geredet, die dem zugrunde lag. Da ist gewissermaßen der Reservefonds der Banken aufgestockt worden, unter dem Gesichtspunkt, es gibt eine vorübergehende Klemme bis zur Wiedervermarktung dieser Papiere zu überbrücken. Jetzt hat diese Klemme gedauert. Die Brücke wurde immer länger. Das Geschäft ist nie wieder angesprungen. Ja, warum denn? Weil die es vorher gemacht haben und die es jetzt eingestellt haben, überhaupt keinen guten Grund gesehen haben, wieder damit anzufangen. Wobei, je länger so eine Klemme dauert, umso mehr dann auch der Standpunkt sich in der Bankenwelt verfestigt, das ist keine gute Anlage. Sich das an Land zu ziehen, da hat man keinen Vermögenstitel in der Hand, der unsere Kreditmacht stärkt. Sondern wenn man sich heutzutage diese Papiere an Land zieht, dann hat man womöglich einen Verlustposten auf seiner Seite. Wenn man dann in 3 Monaten von dem Vehikel die Einlösung haben will, dann speisen die einem mit dem nächsten Papier ab oder sie offenbaren einem, dass sie nichts mehr haben. So, einfach über die Dauer dieser Klemme hat die ihren Charakter gewandelt. Es war dann nicht mehr einfach der erschöpfte Reservefonds, der zu Problemen geführt hat und der mit Überbrückungsmanövern bewältigt worden ist, sondern die Kreditmacht der Banken selber ist angegriffen worden. Sie mussten jetzt allmählich dazu übergehen, das nicht alles so quasi hinhaltend zu behandeln, ja okay, nächste Woche sehen wir weiter, sondern Abschreibungen vorzunehmen, also einzugestehen, dass viel von dem, was Sie sich an Guthaben, sich oder Ihren Vehikeln an Guthaben gutgeschrieben haben, nichts mehr wert ist. Oder bloß noch die Hälfte. Oder dass Sie Ihr ganzes Vehikel abschreiben können und nehmen dessen Forderungen zurück und schauen, was diese Forderungen wirklich noch wert sind. Also wie viel Sie aus Ihren Hypothekenschuldnern dann am Ende noch wirklich rausquetschen können. Dass das nicht so viel ist, wie die Wertpapiere, mit denen Ihre Vehikel sich verschuldet haben, das war von vornherein klar. Es gab also nach der Phase, die so 2 bis 3 Monate gedauert hat, wo das Ganze noch als vorübergehende Liquiditätsklemme gehandelt worden ist, die Phase der ersten Abschreibungen mit der Hoffnung, wenn wir mal die schlechtesten Papiere abgeschrieben haben, dann ist das Thema durch. Dann sind die anderen wenigstens solide. Bloß, wie ist es denn auf einem Finanzmarkt? Ja, die Hoffnung ist die, wenn man die schlechten Äpfel raussortiert, bleiben die gesunden gesund. Und das ist auch so ungefähr die Geisteshaltung, mit der bis heute, bis zum heutigen Tag zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine mit ihren Experten die Sache kommentiert. Die bringen einen Kommentar zur Finanzkrise zustande, der lebt von nichts anderem als so einer Krankenschwester-Metaphorik, die stecken sich wechselseitig an. Wenn man das für bare Münze nimmt, was die da aufgeschrieben haben, heute in ihrem Wertpapier, dann ist der Befund fertig, apropos Krankenschwester, dieses ganze Finanzgewerbe ist eine offene Psychiatrie. Die schenken einander Vertrauen auf nichts, dann entziehen sie es einander auch auf nichts. Und statt dass sie merken, dass sie mit ihrem Misstrauen alles kaputt machen und mal wieder ein bisschen Vertrauen entwickeln, wissen sie nicht, was sie machen sollen. So der Kommentar heute. Ich halte das zwar nicht ganz für die Wahrheit der Sache, bloß wenn die schon selber so eine Meinung über ihren Zirkus haben, sollten sie es besser einpacken, aber tun sie ja nicht. Die Wahrheit der Sache ist ja auch gar nicht die, dass die jetzt bloß irgendwie ein bisschen misstrauischer geworden sind. Sondern, wenn es jetzt immer heißt, die Banken rücken sich wechselseitig keinen Kredit mehr raus, mit dem sie ihre Liquiditätsprobleme besser überbrücken könnten oder mit dem sie ihre eingestandenen Verluste dann in ihren Bilanzen wieder wegstecken könnten. Denn wenn man einen Vermögenstitel streicht, dann hat die Bank ja nur erstmal weniger Aktiva und dann ist sie halt ärmer und muss das in irgendeiner Weise, wenn sie dann zahlungspflichtig wird, durch neuen Kredit ausgleichen. Da heißt es jetzt immer, ja, die Banken misstrauen einander, sie rücken ihre Liquidität nicht mehr raus. Das tut so, als hätten die, was immer man sich unter Liquidität vorstellen soll, irgendwelche geheimen Keller, in denen dann doch dieses ominöse Ding namens Liquidität rumliegt, und sie haben nur die Tür zugeschlossen, damit ihnen keiner das wegnimmt. Das ist eine etwas verharmlosende Deutung dessen, der Zwangslage, in die die Banken allmählich reingerutscht sind. Sie haben dieses Zeug ja einfach nicht mehr. Ihre Reservefonds, was ich für den rationellen Ausdruck für Liquidität an der Stelle halte, ihre Reservefonds sind erschöpft. Das, was sie sich von ihren Zentralbanken leihen können, können Sie sich zwar leihen, aber Zinsen müssen Sie dafür schon zahlen und dann greifen die Zinsen für das bloß dafür, dass Sie sich einen Reservefonds für den Ausgleich von Schulden leihen können. Die greifen dann Ihr Geschäft an. Findet also richtig eine Rückwärtsabwicklung der Kreditmacht statt, die Sie sich durch Ihren Handel mit solchen Wertpapieren verschafft und gesteigert haben. Jede Abschreibung, die Sie vornehmen, macht dem Elend kein Ende, sondern mindert ja um dieses Stück die Kreditmacht der Bank. Jedes Stück Liquidität, das Sie sich bei der Zentralbank ausleihen müssen, bloß um so eine Lücke zu stopfen, reißt ein Loch in Ihren Geschäftserfolg, weil dafür müssen Sie Zinsen zahlen, ohne dass Sie mit diesem Geld Zinsen verdienen. Sie müssen ja damit nur eine Schuld ausgleichen, müssen was auszahlen. Sie müssen Auszahlungen vornehmen, an die bei der Auftürmung von solchen Finanzpapieren nie gedacht war. Und mit jeder Abschreibung, die sie vornehmen, wächst ihr Bedarf an unproduktivem Kredit. Also an Geld, mit dem sie eben bloß diese Lücke ausgleichen, statt ein neues Leihgeschäft anzuzetteln, und schrumpft ihre Verfügungsmacht über ehrenwerte Vermögenstitel. So, das war die Zwischenphase ungefähr bis Weihnachten. Und das, was jetzt die letzten Tage passiert ist, ist nichts anderes, als dass die Börsen, also die Instanzen, die mit den Aktien dieser Kreditinstitute handeln, sich untereinander über die geschwundene Kreditmacht des Bankgewerbes Rechenschaft abgelegt haben. Dass die nicht mehr so solide mit ihrer Kreditmacht in der Welt stehen wie bisher, das übersetzt sich für die Veranstalter dieses Gewerbes selber in eine Wertbestimmung der Aktien dieser Unternehmungen. Dass deren Kreditmacht geschrumpft ist, bildet die Börse in Form von sinkenden Aktienkursen dieser Institute ab. So kann man das ausdrücken, wenn man mal die Personen, die das alles vollführen, rauslässt. Aber die sind ja auch mehr oder weniger, auch die sind ja Charaktermasken ihres absurden Geschäfts. Habt ihr die Abfolge? Also das ist richtig so klassisch abgelaufen. Eine Krise innerhalb des Finanzsektors fängt als Liquiditätskrise an, ufert in Abschreibungsnotwendigkeiten aus, und wenn die Abschreibungen mal in Gang sind und gleichzeitig das Urteil feststeht, das ist noch gar nicht zu Ende, diese Abschreiberei, mündet es in eine Minderbewertung der Finanzmacht der Banken, die da engagiert sind. Und in ihrer Konkurrenz untereinander tun die Banken auch noch das Nötige, um sich wechselseitig das reinzuwirken. Weil die sind ja selber mit der Hauptbeteiligt bei ihrer wechselseitigen Bewertung an der Börse. Jetzt könnte man ja denken, na gut, dann sind die mal wieder ein bisschen runtergestutzt, ist ja auch nicht schlecht, wenn die Kreditmacht der Banken mal ein bisschen schrumpft. Der Witz ist nur der. Eins, über das ich jetzt vorhin nur so andeutungsweise geredet habe, nämlich die Macht des Kreditgewerbes über den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess unter dem Titel Vergesellschaftung des Privateigentums und in Form der Konkurrenz, habe ich vorhin da ja ein bisschen dazu was gesagt. Das ist die Macht dieses Sektors über alles Produzieren und Verbrauchen in dieser Gesellschaft. Das läuft halt über ihre Bücher, und nicht bloß über ihre Bücher, sondern auch durch ihr Kreditgebaren, durch ihr Diskontieren und Geldkapitalverleihen. Und jetzt haben sie dieses Geldkapitalverleihen zu einer Unterabteilung ihres Wertpapiergeschäfts herabgesetzt. Und in diesem Wertpapiergeschäft bricht einiges zusammen, und das mindert ihre Kreditmacht. Ja, eins mindert es überhaupt nicht, nämlich die Macht dieser Kreditinstitute über den Rest der kapitalistischen Welt. Und dieser Rest der kapitalistischen Welt hat immerhin nichts Geringeres zum Inhalt als die jährlich erweiterte Reproduktion dieser Gesellschaft. Also das Waren produzieren, das Verkaufen und Kaufen, das Arbeitsplätze machen, das Leute ausbeuten, das Renten zahlen und so weiter und so fort. Am Ende sogar den Staatshaushalt. Das ist der Gegenstand, auf den sich die Befürchtungen richten unter dem Titel: Könnte die Krise der Finanzmärkte auf die Realwirtschaft übergreifen? Ich denke, eine rationellere Fassung dieser Sorge besteht in dem Befund, die Macht, die Kreditmacht des Bankensektors ist dezimiert. Ihre Macht über den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess bei uns und anderswo ist damit überhaupt nicht reduziert. Nur ihre Macht dafür was zu tun, also mit Kredit den wieder in die Gänge zu bringen, nicht bloß ihre Lust und Laune, sondern ihre Macht das zu tun, die ist dezimiert. Und jetzt komme ich zu meinem Anfangsstatement zurück. Prognosen gebe ich nicht ab, wie das weitergeht. Das ist nur mal ein paar Ausführungen dazu, wie man vielleicht diese Verrücktheit der jetzigen Finanzkrise sich rationell klar machen könnte. So, das war schon der dritte Punkt. Jetzt kann man noch was sagen über den Staat, wie der darauf reagiert. Der überlässt natürlich den ganzen Zirkus nicht sich selbst. Ne? Und das ist auch ganz interessant. Das ist wie eine Bestätigung für das bisher Gesagte, was dann die Staaten unternehmen. Das erste war eben die Öffnung, also quasi die Bereitstellung riesiger Reservefonds für die Banken, die in Liquiditätsverlegenheit waren. Also immer dann zu den Zahlungsterminen, wenn sowas fällig geworden ist. Die Banken mussten dann wirklich mal was aufkaufen. Und dann haben sie an dem Tag unbedingt so und so viele Milliarden gebraucht. Dann haben die Nationalbanken für diesen Tag und für die nächste Nacht und auch schon mal auf eine Woche richtig dick Liquidität hingetan und den Banken geliehen. Und haben damit natürlich Liquiditätsengpässe, Zahlungsnöte verhindert. Aber die Entwertung dieser Substanz, dieser Pseudosubstanz, dieses Wertpapierbestands der Banken, haben sie damit natürlich überhaupt nicht verhindert. So, was machen die Nationalbanken dann? Sie haben sich sogar zeitweise dazu verstanden, diese wertlos gewordenen Wertpapiere, diese unverkäuflichen Dinger, diese Asset-Backed Securities, selber befristet zu übernehmen. Also haben selber sich quasi als Aufkäufer oder vorübergehender Geldausleiher auf Grundlage dieser Papiere betätigt. Alles noch unter dem Gesichtspunkt überbrücken, bis das Geschäft wieder losgeht. Gleichzeitig stand ungefähr jeden Tag dreimal in dem Handelsblatt und anderen Zeitungen, die Banker sind guter Hoffnung, dass das Geschäft demnächst wieder losgeht. Ist natürlich nicht wieder losgegangen, habe ich ja eben von gehandelt. Was machen jetzt die Nationalbanken? Die machen jetzt allmählich den Übergang. Offenbar ist es mit Liquiditätsspritzen nicht getan. Man muss der Kreditmacht der Banken überhaupt aufhelfen. Wie macht denn das eine Nationalbank? Sie hat dafür genau ein Mittel, nämlich den Kredit, den die Banken brauchen, den kann sie billiger machen. Sie kann denen gewissermaßen statt der Wertpapiere, die alle abgeschifft sind, kann sie ihnen Einlagen zugänglich machen. Sie kann ihnen gestatten, zu relativ billigen Preisen Geld bei ihnen auszuleihen. Dann haben die Banken Schulden bei der Nationalbank, aber sie haben dafür was in der Hand, nämlich Geld der Nationalbank, das sie wieder zum Kreditvergeben ermächtigt. Das können sie machen. Das machen die Banken ja, die Nationalbanken auch. Das hat bloß einen kleinen Haken. Es ist ja nicht bloß die Macht der Banken geschrumpft, Kredit zu vergeben, sondern die andere Seite, überhaupt Anlagestoff zu schaffen, das ist ja auch ziemlich in den Arsch gegangen. Es gibt ja die Geld, sie müssten ja wieder neue Verzinsungsversprechen als Wertpapier in die Welt setzen, damit das billige Geld der Nationalbank sich bei ihnen überhaupt wieder gescheit investieren lässt. Weil so ist es ja nicht, dass jetzt als Ersatz für diese ganzen kaputtgegangenen Finanzkapitalinvestitionsgelegenheiten auf einmal lauter Schuhfabrikanten und Friseure auf den Teppich ständen und sagen, gib uns das Geld und alles, was sie nicht mehr in solche Finanzprodukte investieren können, investieren sie halt jetzt in Frisuren und Autos und Schuhe. So ist es ja auch nicht, dass jetzt die Banken statt an ihrem Finanzmarkt an der Realwirtschaft verdienen könnten. Deswegen ist auch das Erleichtern von, also diese Verbilligung von Zugriff auf Kreditmittel eine sehr halbe Maßnahme, so einer staatlichen Nationalbank da einfallen kann, weil, wie gesagt, sie kann den Kreditvergabegeschäft der Banken wieder aufhelfen, aber der notwendigen anderen Seite, die Banken schaffen selber Anlagemöglichkeiten, das ist damit noch nicht wieder in Ordnung gebracht. Deswegen kommt dann ja auch so jemand wie der amerikanische Präsident auf die Idee, er schenkt überhaupt seiner Gesellschaft Geld. das sonst der Staat abkassiert hätte. Und vielleicht kommt dann ja darüber eine Nachfrage in Gang, die so viel produktives Geschäft generiert, dass dann die Banken wieder eine Adresse haben, an die sie ihren Kredit loswerden können, und schon geht eine neue Wachstumsphase in Amerika los, die sich gewaschen hat. Nur die Ankündigung eines solchen Konjunkturprogramms schafft selber noch keine Nachfrage, geschweige denn eine zahlungsfähige. Und so wie die Finanzmärkte gestrickt sind, reagieren die ja auch anders darauf. Die entnehmen der Ansage eines Konjunkturprogramms nicht, dass es demnächst wieder losgeht, sondern dass sogar der amerikanische Präsident die Lage sehr ernst findet. Und dann sagen sie, ja, das denken wir schon lange. Und wenn sogar der amerikanische Präsident das sagt, ohne dass der jetzt ein bekanntes Finanzgenie wäre, aber er ist der Chef der größten Wirtschaftsmacht der Welt. Und der kann die größten Dummheiten verbreiten, das sind immer Ansagen, was in seinem Land passiert. Ja, wenn der quasi ansagt, die Herrschaft über die größte Wirtschaftsmacht der Erde rechnet damit, dass ohne Staatshilfe der Laden ziemlich den Bach runtergeht, dann sind die kritischen Finanzexperten die ersten, die da nur raushören, Bach runter, Bach runter. Und misstrauen in dem Maße dann auch dieser wunderbaren Finanzhilfe, die ja sowieso erst auf dem Papier oder in der Planung ist. So viel dann noch als Nachtrag zu dem Beitrag des Staats zu der Finanzkrise. So, jetzt müsst ihr das entweder glauben oder fragen.
Wie geht es dann wirklich wieder los? Also,
okay. Ja, was weiß ich. Sobald du endlich deine Kneipe aufmachst und den Bankenkapital mal ihren Kreditmittel abnimmst.
Sobald allgemeiner Glauben wieder an die Banken.
Ja, nicht bloß Glaube, da muss dann schon auch ein bisschen das Geschäft wieder in die Gänge kommen. Das wird schon wieder irgendwann losgehen. Jetzt sagen sie ja erstmal noch, es ist noch gar nicht richtig zusammengebrochen. Verstehst? Jetzt sind ja erstmal, stehen ja erstmal die Finanzheinis auf dem Schlauch, und dass die Kreditmacht der Banken geschmälert ist, da wird ja jetzt immer noch dran rumgerätselt, wie schwer wirkt sich das überhaupt auf die kreditnehmende Wirtschaft aus. Und wer soll denn das prognostizieren? Der Kapitalismus ist keine Planwirtschaft. Da kann man alle möglichen Szenarien sich ausdenken. Die Hauptschiene heißt zurzeit, oh, es wird ernst. Aber was weiß ich?
Und was waren in der Vergangenheit zum Beispiel Ursachen für einen Wiederaufschwung der Konjunktur zum
Beispiel? Ja, dass irgendwann mal die Sache, er hat gefragt, was waren in der Vergangenheit die Ursache dafür, dass es dann wieder losgegangen ist mit der Geschäftemacherei. Ja, die Ursache dafür ist nach dieser ganzen begriffslosen Logik dieser Marktwirtschaft, dass genug durchgestrichen worden ist, dass genug pleite gegangen sind, sodass es Krisengewinner gegeben hat, die dann fähig waren, ihre verbesserte Konkurrenzsituation, so viele andere sind pleite gegangen, auszunutzen. Also wirklich bei der Kneipenkrise anlässlich des Rauchverbots, da werden jetzt ist eine Krise im Gewerbe, ne? Einer nach dem anderen geht kaputt, und da gehen so viele kaputt, bis die restlichen als Krisengewinner sagen, jetzt starten wir durch. Verstehst du, so begriffslos läuft es ab. Du kannst dir das nicht dumm genug vorstellen, die Marktwirtschaft. Das ist halt kein Plan. Die planen zwar immer zu, aber ihre Konkurrenzmanöver. Und du kannst ein Konkurrenzmanöver noch so gut planen. Du bist immer mit einem Konkurrenten konfrontiert, der das genauso macht. Du kannst eine ganze Hausbank für deine Konkurrenzmanöver im Rücken haben. Du hast einen Konkurrenten gegenüber, der hat womöglich sogar dieselbe Hausbank und macht seine Manöver. Und wie das ausgeht, das ist eine Frage des Kampfes auf diesem wunderbaren Markt. Der ist halt keine Idylle. Und da prognostizieren, wann sind so viele kaputt gegangen, dass die nicht kaputt gegangenen wieder anfangen zu wachsen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich kann dir nur eins versprechen, solange die Betroffenen, die wirklich Geschädigten des Systems, den Zirkus kein Ende machen, geht das immer wieder irgendwann los. Zu neuen Bedingungen halt. Dann sind halt mal wieder 1 Million Arbeitslose mehr, aber da hat man sich ja eh dran gewöhnt. Die meisten, also viele von uns haben ja noch Zeiten erlebt, wo 1 Million Arbeitslose schon so ungefähr ganz furchtbar war. So ein halber Weltuntergang. Und jetzt sind unter 4 Millionen ein Erfolg. Verstehst du, gewöhnt sich auch die Menschheit an manche Brutalitäten. Und solange sie sich an sowas alles gewöhnt, geht es dann zu schlechteren Bedingungen immer wieder los. Vielleicht dann irgendwann mit einem Mindestlohn für 2,50. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich bin dann in Teil 2 eine Aussage gemacht, die Kranken fassen sich durch das Schaffen von Wertpapieren und deswegen bei dem Kauf dieser Wertpapiere gerne ihre eigenen Kredite machen.
Ja.
Kommt man jetzt etwa banal so vor, eine Bank nimmt ein Wertpapier raus, ein Milliarden oder so, eine Anleihe. Die nächste Bank, die einfach dann teilweise auch andere kaufen, kauft dieses Wertpapier. Dann hat die erste Bank, die es geschaffen hat, aber das Geld von der anderen Bank in der Tasche, weil sie das abgekauft hat, hat sie ihrer Bilanz einerseits diese Milliarden als Faktenschein steht, andererseits Milliarde, Wertpapier plus Zinsverzinsung auf das Wertpapier als Pfandbücher sehen. Und die nächste Bank, die es gekauft hat, hat in ihrer Bilanz ihre Milliarde weggegeben und hat jetzt als Aktiver, was vorher als Aktiver hatte, hatte die Milliarde Cash, hat sie jetzt eine Milliarde Wertpapier plus Zinsverzinsung der anderen Bank.
Ja.
Die Frage ist jetzt einfach, wodurch entsteht jetzt für eine Bank für beide eine größere Kreditmasse?
Eben durch die Vergrößerung ihrer Bilanz. Du musst es mal von der qualitativen Ecke her sehen. Die Emission eines Wertpapiers durch deine Bank A, 1 Milliarde, das ist ja immerhin ein Ding. Die Bank verspricht, ich kann so viel Gewinn erwirtschaften, dass ich 1 Milliarde mit Zins bedienen kann. Und wenn ich die Milliarde kriege, steht die Erwirtschaftung dieses Gewinns, also mein eigenes Wachstum, außer Frage. Mit sowas kommt diese Bank, die ein Wertpapier emittiert, ja an den Finanzmarkt. Wenn sie dieses Wertpapier abgekauft kriegt, dann ist das die praktische Bestätigung, okay, diese Bank ist wachstumsfähig. Und mit der so beglaubigten Fähigkeit zum Wachstum kann die Bank dann ja auch mit dieser Milliarde was anfangen. Die vergibt dann ja Kredit, sie will das ja nicht in den Keller legen, sondern vielleicht hat sie ja sogar schon 1 Milliardenkredit vergeben und zieht sich über Wertpapier das dafür nötige Geld an Land. Dann heißt das Ding Refinanzierung. Also die Finanzmacht dieser Bank ist auf alle Fälle gewachsen und die andere Bank, die dafür ihr Geld hingelegt und dafür das Wertpapier bekommen hat, die hat damit ja das Kunststück vollbracht, Geld, das sie übrig hat, in Geldkapital zu verwandeln. Jetzt ist es ja zu einem Aktivum geworden. Das gehört ja mit zu den Ironien der marktwirtschaftlichen Sprachregelung, dass ein Geld, sobald es verliehen wird, dass das gleichbedeutend ist mit jetzt wird dieses Geld aktiv. Und das ist eine Aktivität dieses Geldes, das zielt auf den Zins, der dafür gezahlt wird und gilt selber als ein Aktivum im Sinne eines Vermögenstitels, für den sehr viel spricht, nämlich immerhin eine Bank, die damit ihr Wachstum, das ist ja die Bank Nummer 1, die damit ihr Wachstum bewerkstelligt. An dem Wachstum kriegt ja die zweite Bank Anteil. Sodass diese Bank auch selber besser dasteht, mit einer Forderung, soweit diese Forderung solide ist, steht sie gut da und ist sogar in der Lage, wenn sie selber jetzt ein neues Geschäft in Aussicht hat, für das sie die Milliarde von eben ganz gut gebraucht hätte, dann hat sie mit dieser Forderung was in der Hand, was sie selber wieder beleihen kann. Vielleicht sogar an eine andere Bank verkaufen, dann hat sie das Geld für ihr neues Geschäft. oder sie betrachtet einfach, nimmt dieses Vermögen selber her als das Aktivum, auf das hin sie ein neues Passivum eröffnen kann, nämlich eine Schuld auf sich nehmen, mit der sie dann ihren nächsten Kredit bestreitet. Also insofern durch diesen Handel mit so einem Wertpapier wächst bei beiden Beteiligten die Macht, Kredit zu schöpfen, zu vergeben, an Leihkapital zu verdienen. Man kann das auch alles in Terminis des Vertrauens ausdrücken. Ne? Also wenn eine Bank ihr Wertpapier verkaufen will, dann heischt sie dafür das Vertrauen ihres Käufers, und wenn sie es an den loskriegt, dann hat sie dem sein Vertrauen einkassiert. Das bessert dann ihren Status in der Welt des Kreditvergebens. Aber das ist halt so eine etwas fragwürdige psychologische Ausdrucksweise, für die ich eben jetzt lieber den Ausdruck Kreditmacht verwenden wollte, weil das ja dann auch bis in die Technik und in die rechtliche Lage beim Kreditverleihen hinein die Manövrierfähigkeit der Banken stärkt. Nebenbei, wenn das nicht so wäre, gäbe es diesen ganzen ausufernden Finanzmarkt gar nicht. Das ist immerhin ein Ding, da soll man dann ja immer mal wieder drüber staunen, was für irrsinnige Summen da rumgebucht werden, und dass es sich bei all diesen irrsinnigen Summen um nichts anderes als Forderungen und Schulden handelt. Das fällt dann ja ein bisschen unter den Tisch, aber das ist ja auch für diese Kreditsphäre ziemlich wurscht, damit handeln sie ja. Das ist ja auch klar, also was ich jetzt an Wertpapieren angedeutet habe, die diesen Finanzmarkt bestücken, die da also den Stoff für diesen Handel darstellen. Das sind Anleihen und Aktien, das ist sozusagen das elementare Schwarzbrot dieses Finanzsektors. Die sind schon auf viel fantastischere Ideen gekommen. Es gibt Anleihen, wo die Rückzahlung in dem Versprechen besteht, beim Rückzahlungstermin die Aktien des Unternehmens zu kriegen. Auch das ist noch eine ziemlich simple Form von Wertpapier. Aber was die inzwischen alles erfunden haben und was die Hedgefonds dann noch dazu getan haben, das ist ein Zirkus für sich, der ja sogar noch die Schönheit an sich hat, dass dieser ganze Zirkus zum Gegenstand einer richtigen akademischen Forschung geworden ist. Also die einen sind dabei, lauter komplizierte Papiere zu konstruieren, und die anderen sind dabei zu erforschen, was da eigentlich alles passiert ist. Und wenn du dich mal fragst, wofür sind eigentlich in den letzten Jahren von der schwedischen Nationalbank Nobelpreise für Ökonomie vergeben worden, dann sind das im Wesentlichen mathematische Modelle für eine ertragreiche Kombination von Gewinn und Risiko. Und zwar alles immanent in diesem Finanzsektor. Mit Ausbeutung von Proleten hat das alles längst nichts mehr zu tun.